Ihr hört Episode 26. Unser Gast ist Lars Hardacker, der Mann hinter der Splitbus Farm und bekannt für seinen imperialgelben VW SP2.
Wie er seine Schrauberoase mitten in Duisburg aufbaute, warum er von der Wasser- zur luftgekühlten Szene konvertierte und welches Teil er heute noch von einem Autodieb in seinem T2-Bus hat, all das erzählt er jetzt.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Diese Folge entstand in Kooperation mit bugbus.net, dem kostenlosen europäischen Kleinanzeigenmarkt und Veranstaltungskalender rund um klassische VW und Porsche.
Tag Helge.
Moin Georg.
Hallo ihr da draußen.
Hallo Lars, moin.
Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Hallo Lars. Ich möchte dich wie immer unseren Hörern erstmal und kurz vorstellen. Also Lars Hardacker ist 1979 in Duisburg geboren. Im echten Leben verdient der Familienvater seine Brötchen als Feuerwehrmann und in seiner Freizeit agiert er auf Instagram als Splitbus Farm. Das wird euch ein Begriff sein. Da hat er mit Fotos seiner Wohlfühloase in einem Duisburger Hinterhof und seinen dort entstehenden luftgekühlten Volkswagen eine Fangemeinde von gut 30.000 Followern aufgebaut. Eigentlich kommt er aus der wassergekühlten Szene, aber 2015 war durch damit. Aber wie das dazu gekommen ist, dazu kommen wir später. Jetzt wollen wir uns erstmal um seinen aktuellen Hingucker, einen gelben SP2, kümmern. Lars, mit dem brasilianischen VW-Sportwagen hast du ja in Spa bei der Le Bac Show einen Top-20-Platz gemacht. Wie fühlt sich das an, bei so einem Riesentreffen eine Trophäe zu gewinnen?
Ja, grundsätzlich natürlich gut, aber ich bin da eher nicht so der, der so gerne in so einem Rampenlicht steht, weil eigentlich war es mir unangenehm. Die Leute, die unten dann auf dem Platz waren, die haben Fotos gemacht von meiner Frontscheibe, wo dann diese Rosette dran klebte. Ja. Und ich habe erstmal gedacht, oh nein, jetzt musst du da auf so ein Treppchen und keine Ahnung und so weiter. Ich war noch nie dabei, also bei so einer Preisverleihung. Und hab's dann sozusagen einfach mal mitgemacht, blieb mir ja auch nichts anderes über. Ist mir natürlich eine große Ehre und es ist ein tolles Gefühl. Aber der ganze Rest ist dann für mich eher so eine unangenehme Sache, aber trotz alledem hat es mich natürlich sehr gefreut.
Aber es ist doch schon cool, wenn man dann mit den anderen zusammen in Eau Rouge oben steht und dann da langsam runterfährt, das ist schon genial, oder?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich, die Bilder kennt man ja aus dem Internet, wenn da die Pokalverleihung war. Die Bilder aus der Eau Rouge, dann sind einfach klasse. Und wir haben uns natürlich auch darauf gefreut, da eventuell in der Eau Rouge Bilder machen zu können. Ja. Allerdings war die Preisverleihung, die war unten auf der, nee, das ist nicht Startziel, sondern kurz vor der Eau Rouge.
Ja. Yeah. Vor der die alte Boxengasse, genau.
Genau, da war diese Preisverleihung. Und wir haben dann gehofft, wir können noch da hoch. Da war dann ein mittelmäßiges
Chaos.
Ja, da war dann so eine Diskussion mit dem Veranstalter, ob wir denn da auch noch Fotos machen können. Der Stolle, der hatte sich dann da eingesetzt und dann konnten wir dann irgendwie nochmal ganz schnell da hoch und ganz schnell Bilder machen. Wir haben ein bisschen mehr auf ein bisschen bessere Bilder gehofft, aber naja, hat man trotzdem gerne mitgenommen.
Das ist das Bild mit Groschi und Robin, also mit ganz den Autos, genau. Mit den beiden Varianten. Ja.
Richtig,
ja.
Genau.
Ja, cool. Wie bist du denn überhaupt zu dem Auto gekommen? Es ist ein 75er SP2, den besitzt du seit 2024. Wolltest du das unbedingt oder ist es dir zugelaufen?
Ja, beides. Also ich habe, SP2 war schon immer mein Traum.
Ja.
Der war aber immer so weit weg, weil es gibt nicht viele. Und überhaupt an so ein Auto zu kommen, ist ja schon unheimlich schwer. Und ich habe dann immer mal mit meinem Sohn, mit dem Emil, im Internet geguckt und ob denn irgendwas zu verkaufen ist oder so. War aber nicht äh, Und dann habe ich immer zum Emil gesagt, ach, wenn der Tag kommt und da ist ein SP2 zu verkaufen, der günstig ist, am besten hat er noch einen Motorschaden, weil das könnte ich selber machen. Der muss aber komplett sein und am besten aufgebaut, weil die Teile kriegst du nicht, du kriegst keine Türen, du kriegst nichts dafür. Ja, und am besten steht er noch in Duisburg.
Ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Wir springen richtig nach vorne hier schon heute, ne? Ich will einmal ganz kurz sagen, SP2, eigentlich würde ich ein bisschen was zu Spa erzählen, aber als Rennstrecken erzählen, aber ich glaube, wir steigen mal mit SP2 ein, ne? Einmal ganz kurz für unsere Hörer, die immer gar nicht wissen, was ist denn SP2? Also ein SP2 ist ein Sportwagen, ein Volkswagen-Sportwagen natürlich, der witzigerweise mal nur in Brasilien gebaut worden ist. Und für alle, die es nicht wissen, also in Brasilien gab es gibt es natürlich noch ein riesen Volkswagenwerk und in Brasilien gab es immer so eigene Modelle, tatsächlich eigene Volkswagen-Modelle. Das hat unter anderem politische Gründe, weil in Brasilien war damals noch eine Militärdiktatur. Naja, und wie auch immer, es gab mal einen Werksleiter, und das war tatsächlich ein Deutscher, das war der Herr Rudolf Leiding. Und der Herr Leiding kam auf die Idee, wir müssen einen Sportwagen bauen. Oder er würde gerne einen Sportwagen ins Sortiment mit aufnehmen. Und das hat er gemacht. Und das Ganze hat er eigentlich gemacht in kompletter Eigenregie. Es wurde also ein Design entwickelt, es wurde ein komplettes Auto entwickelt. Natürlich teilweise mit den Teilen, die man hatte, also mit den entsprechenden Motoren, also den bekannten Boxermotor aus dem Käfer, mit der Käfervorderachse und mit der Bodenplatte von Brasilia. Das ist also auch ein spezielles Brasil-Auto normal. Aber letztendlich ist es eigentlich im Grunde sind es Käfer-Hinterachse, Käfer-Vorderachse, Motorgetriebe und so weiter. All das ist Käfer. Aber obendrauf ist dann eine Blechkarosserie, die wirklich toll designt ist. Und ich komme gleich mal zum Schluss. Aber wie gesagt, es geht um einen Sportwagen. Sagen manche, sowas gab es ja schon. Es gibt den Carmagia. Ja, der Carmagia hat aber ein typisch 50er-Jahre-Design. Und der SP2 sieht deutlich moderner aus. Da sieht also auf jeden Fall nach 60er, eher 70er Jahre schon aus. Und so kam das einfach mal, dass man gesagt hat, wir machen einen eigenen Sportwagen SP. Das sollte stehen für Sao Paulo. Es gab dann ein SP1, also eben mal die erste Version. Die war überhaupt kein großer Erfolg. Man hat es nach unter 100 Modellen, ich glaube knapp 80 Modellen schon ausgesetzt, das Ding. Und hat dann ein SP2 eben halt gemacht, die zweite Generation dieses Autos. Und das Auto war dann schon relativ erfolgreich, zumindest in Brasilien relativ erfolgreich.
Ja, mit dem SP-Kürzel, das ist bis heute nicht so ganz klar. Also manche Überlieferungen sagen, es SP steht für Sao Paulo. Manche behaupten, es steht für Sportprojekt. Ist bis heute nicht so ganz raus. Die Brasilianer haben es sich ein bisschen lustiger gemacht. Die haben Sem Potencia dazu gesagt. Und das bedeutet wenig Leistung. Und die hatte er tatsächlich. Also anfänglich hatte der SP1, von dem hast du ja auch gesprochen, um die 54 PS, glaube ich. Ja. Und hatte weniger Innenausstattungskleinigkeiten. Also der hatte zum Beispiel den Griff an der A-Säule nicht. Und die Innenraumbeleuchtung für die Kartenlese, also die Kartenleselampe hatte der nicht. Ein schönes Gimmick bei dem Auto. Das sind so Kleinigkeiten, die der SP1 nicht hatte. Ja, und dann gab es aber nur, ich glaube, 84 oder 82 Stück von diesem SP1. Also das ist noch viel, viel seltener. Ja. Der SP2 ist um die 10.000 Mal gebaut worden. Mhm. Also da sind auch die Zahlen nicht so ganz genau überliefert. Also je nach Quelle steht da entweder 10.244 oder 9.800 und so weiter. Mhm. Also um die 10.000 Stück, ne?
Ja. Das ist eigentlich, ne? 10.000 Autos ist auch eine Kleinstserie.
Ja, richtig. Und vor allem sind die halt damals in Brasilien gebaut worden und für den südamerikanischen Markt. Man kann sich vorstellen, die Luftfeuchtigkeit in den Ländern ist nicht gerade wie in Südkalifornien. Also die sind natürlich auch alle reihenweise weggegammelt. Und da so ein Auto zu bekommen, ist viel Glück. Und da bin ich Gott sei Dank einer von. Ja, die da noch überlebt haben, man sagt so zwischen 2000 und 2500 Stück weltweit, würden noch so ungefähr existieren. In Deutschland sind so um die 100 Fahrzeuge bekannt. Auf der Straße sind um die 17, also angemeldet.
Krass, ne? Wahnsinn, ne?
17 Fahrzeuge. Wahnsinn. Ist also nicht ganz so viel. Also nee, man könnte fast von einem Lottogewinn sprechen, wenn man so einen SP2 auf der Straße sieht. Ja, für meine Nachbarn umso besser. Die sehen das öfter. Aber ist nicht häufig zu sehen, genau.
Wie bist du jetzt an den Wagen dran gekommen?
Ja, da steige ich nochmal in die Story ein mit meinem Sohn. Und zwar habe ich dann wieder mal bei eBay, nicht eBay Kleinanzeigen, sondern bei Kleinanzeigen, ja, heißt ja so jetzt heißt anders, es, ja, genau, nachgeschaut und sehe ein SP2 zu verkaufen für relativ wenig Geld. Mhm. Und der steht in Duisburg und der hat einen Motorschaden.
Also genau das, was du gesucht hast.
Richtig. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe geguckt, wo ist das? 15 Kilometer Luftlinie. Also oh, ich meine, Duisburg ist ja ein bisschen größer. Da muss man dann schon irgendwie so 15, 20 Minuten fahren, auch für die 15 Kilometer Luftlinie. Aber war halt ein Katzensprung. Und dann habe ich zum Emil gesagt, der Emil saß bei sich im Zimmer am Schreibtisch. Und ich sage, Emil, zieh die Schuhe an. Wir gehen uns einen SP2 angucken und wahrscheinlich kaufen wir den. Wie Papa? Ja. Ich sage, komm. Los, muss schnell gehen. Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben uns den Wagen angeguckt. Und der Verkäufer, der hatte mehrere dieser Fahrzeuge importiert. Der hat mit einer brasilianischen Werkstatt zusammengearbeitet in Brasilien, die diese Fahrzeuge wieder aufgebaut haben. Mhm. Und die Leitung von der brasilianischen Werkstatt war von einem Deutschen. Und der hat das eigentlich relativ ordentlich gemacht. Und das war so das letzte Auto, was bei denen stand in Duisburg, weil der eben den Motorschaden hatte. Und deswegen haben die den sehr günstig abgegeben. Und ich habe mich gefreut.
Cool. Super. Ich finde den auch so schön, weil er halt imperialgelb ist. Also es gab ja unfassbar viele Farben. Also für relativ wenig Autos wirklich sehr, sehr viele Farben. Das gab ja noch diesen Texas-gelben SP2 vom Thomas Meyer und Martin Mildenberger, die den, ich glaube, 2017 mit an den Wörthersee gebracht haben. Das war so der erste richtig heftiger modifizierte SP2. Du hast deinen ja auch nicht original gelassen. Du hast den ja auch ein bisschen, also ich finde, sehr, sehr stylisch gemacht. Was hast du alles verändert an dem Wagen?
Also als der bei mir auf dem Hof stand, war natürlich sofort klar. Ne? Also der muss tiefer gelegt werden und da muss auch ein bisschen was an den Felgen passieren und so weiter. Und dann haben wir den tiefer gelegt. Und
was hat er denn? Hat er Drehstabfederung?
Der hat vorne die im Prinzip Karmann-Gear-Achse mit Kugelgelenk.
Okay.
Und hinten
in
auch
Drehstäbe,
genau.
Ja, okay.
Und dann auf die ganz normale, altherkömmliche Art und Weise tiefer gelegt, aber nicht viel. Und dann die 16 Zoll von Metallfelgen besorgt. Die hat dann noch der Matthias Krenzer poliert. Mhm. Und dann war natürlich die Reifenfrage auch da, weil muss man natürlich alles passend bekommen und dann der eine und andere ausprobiert. Ja, bis er dann so da stand und dann war ich zufrieden und glücklich mit dem, wie er aussieht und kommt auch ganz gut an.
Diese Fontmetallfelgen, die sind zeitgenössisch, oder? Das ist irgendwas aus den 70ern.
Ganz genau. Die Felgen sind für Porsche damals gemacht worden, also nicht für die, also für Porsche-Fahrzeuge sind die gemacht worden. Und die sind aus der Zeit, die sind von, lass mich nicht lügen, ich glaube 78 gab es sie das erste Mal. Eine sehr hochwertige Firma aus Italien. Das sind gute Felgen.
Also was mir gefällt, ist, dass du die Käsereibe, sagen ja die Fans dazu, hinten.
Ja.
Da ist am SP2, der hat also am Heck so ein Hitzeschutzblech vor dem Auspufftopf. Und das sieht wirklich optisch einfach gar nicht schön aus. Und das Auto gewinnt so, weil das Heck dann sowas Jaguar E-Type-mäßiges noch mehr bekommt. Hat sowieso schon, aber also ich finde, das ist an deinem auch wirklich sehr gelungen mit dem polierten Auspuff drunter.
Ja. Ja, also die diese Käsereibe, das war auch das Erste, was ich abgemacht habe. Also als der bei mir auf dem Hof stand, habe ich gedacht, nee, das ist so, das Erste kannst du machen. Da waren irgendwie 4 Schrauben und dann habe ich das Ding abgemacht und an die Wand gehängt, weil wegtun kannst du ja nicht, ist relativ selten sowas. Und dann habe ich da natürlich sukzessive angefangen, auch den Motor auszubauen. So, das waren die ersten Schritte, die ich gemacht habe, den Motor rauszunehmen und den Motor auseinanderzunehmen. Und ja, der hatte tatsächlich ein Problem am Bundlager, der hat gefressen und deswegen war der Motor fest. Und der Verkäufer hat noch gesagt, die wären den aus Hamburg zurückgefahren und da wäre alles gut gewesen. Und dann lief der auf dem Hof und dann ist er irgendwann ausgegangen. kann natürlich sein, aber anscheinend haben sie da nicht ganz so viel Sorgfalt walten lassen in Brasilien. Also das kann natürlich sein, ja.
Wer weiß. Wir müssen zu dem Motor, glaube ich, nochmal so ein paar Sachen erzählen. Das ist also im ersten Moment erstmal, sagt man, das ist der bekannte Motor, den wir alle kennen, mit dem 14er Boxermotor aus dem Käfer, beziehungsweise in dem Fall sieht er auf den ersten Blick aus wie ein Typ 3 Motor, was aber eigentlich nicht ganz richtig ist, ne? Und das eigentlich Spannende, können wir gleich über die Tat sprechen, aber was ich bei den Dingen echt super spannend finde, ist, und das ist so außerhalb der typischen VW-Range irgendwie, man hat gesagt, wir machen den größer, wir machen 88er Kolben rein, das heißt also knapp 17 Kubikzentimeter und machen da zwei Vergaser drauf, die Solex PDSIT-Vergaser, die man auch vom Bus kennt und auch vom Typ 3 kennt. Das heißt, man macht eine Leistungssteigerung und das finde ich völlig ungewöhnlich, weil Volkswagen selber in Deutschland ja sowas nie gemacht hat. Ne? Also man kennt ja immer das Thema gelb-schwarzer Renner, der hätte eigentlich mehr Leistung haben müssen, irgendwie hat man nie gemacht. Beim SP2 hat man es gemacht. So ein bisschen unterhalb des Radars von Wolfsburg habe ich zumindest immer das Gefühl, aber es wurde gemacht. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Also ich finde diese Motorengeschichte total spannend.
Naja, also ganz so viel war da ja gar nicht zu machen. Also die haben einfach, in Anführungsstrichen, einfach größere Kolbenzylinder genommen mit 1679 Kubik und hatten dann 1700 Kubik. Aber der Rest ist natürlich wie vom Typ 3. Ne? Also Gebläse, Kasten und so weiter, ist alles Typ 3. Aber der hatte halt mehr Leistung, was dann am Ende 65 PS bedeutete, was dann nicht so wirklich dazu reicht, um eine Fliege vom Teller zu ziehen. Aber er hatte auf jeden Fall die höchste Leistung für Typ 1 Basismotoren.
Ja. Serienautos aus dem Volkswagen-Konzern.
Richtig, genau. Ja.
Aber sag mal, der Riemenkasten, zumindest der Deckel sieht doch ein bisschen anders aus. Die Lima ist eine andere. Also da ist ja schon ein bisschen, das ist nicht ganz alles Typ 3, oder?
Das ist richtig. Der Typ 3 hat da oben auf dem, also der Deckel für den Riemen von der Lichtmaschine, der ist aus Plastik bei dem SP2 und bei dem Typ 3 ist der aus Blech. Mhm. Und die Lichtmaschine ist eine Drehstromlichtmaschine, keine Gleichstromlichtmaschine. Da haben die natürlich 1972 sich da schon irgendwie mal Gedanken gemacht, dass man da vielleicht doch ein paar Änderungen machen könnte. Und das sind so Kleinigkeiten, die sind tatsächlich anders. Ja. Aber grundsätzlich würde ich es eher als Typ 3 Motor bezeichnen.
Ja. Mhm. Ja. Okay. Du warst ja nicht immer luftgekühlt unterwegs. Eigentlich gar nicht. Du bist ja 79 geboren. Du bist so die Generation Golf. Du bist mit Golf 1 Diesel groß geworden. Ihr seid mit der Family nach Spanien, Frankreich, Jugoslawien damals noch gefahren. Das hat dich geprägt. Was war dein erstes Auto?
Mein erstes Auto war ein Polo 86C Steilheck in Blau.
Cool.
Also das war das erste Auto und ja, geprägt hat mich eigentlich so natürlich auch die Kindheit. Meine Eltern, die haben mit uns immer Urlaube gemacht, weit weg, also Südspanien oder in Jugoslawien, wie du schon gesagt hast, und das alles mit so einem Golf 1 Diesel.
Mit Anhänger hinten dran.
Ja, genau. Also ich kann mich da noch an ganz viele Storys erinnern. Also da waren zum Beispiel, sind wir nach Jugoslawien gefahren und mein Vater ist auf irgendeinem Parkplatz wollte wenden und ist mit dem Reifen von dem Anhänger an so einem Bordstein hängen geblieben und der ganze Anhänger kippt um und wir hinten als Kinder da drin und ich kann mich noch erinnern, wie die Kartoffeln und die Orangen aus dem Anhänger rauskullerten und Riesenschock für uns Kinder und mein Vater und meine Mutter sind dann ausgestiegen, wir waren irgendwo im Nirgendwo. Das war auch kurz vor dem Jugoslawienkrieg und dann war da irgendwo in der Nähe irgendein Junggesellenheim und dann sind da so ein paar riesengroße Bärentypen da angekommen und haben dann den Anhänger aufgestellt und dann hat mein Vater da mit Draht und weiß ich nicht was alles repariert noch die Anhängerkupplung und dann sind wir tatsächlich noch so in den Urlaub gefahren, konnten aber den Anhänger nicht mehr abnehmen, weil der war dann fest verbunden mit der Anhängerkupplung. als wir ihn abnehmen mussten, hat mein Vater einfach dann die Kupplung von dem Anhänger abgeschraubt und mit dem Ding da hinten dran durch die Gegend zu fahren. Ja, das sind so die Erinnerungen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie damals die Urlaube ausgesehen haben, die haben ja überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, wie heute mit einem Navigationsgerät. Also die haben damals Karten gelesen. Die haben da vorne in dem Golf 1 gesessen und wir sind nachts losgefahren und dann, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wenn die dann gesagt haben, wir hätten doch jetzt hier abgemusst und dann sind wir natürlich als Kinder kurz wach geworden und haben uns umgeguckt und war alles dunkel und dann sind wir wieder eingeschlafen, aber die mussten unheimlichen Stress gehabt haben. Also was vielen Dank an meine Eltern, dass die das alles mit uns gemacht haben. Einfach ganz viele tolle Erinnerungen, ja.
Cool.
Und das war so das Golf 1 Thema. Ich habe dann den Polo gehabt und dann habe ich noch einen anderen 86C gehabt und dann habe ich auch mal einen G60 gehabt. Mhm. Den habe ich aber dann in Oberhausen kalt verformt. Da habe ich einen Unfall mit gehabt.
Ja.
Einen relativ schweren. Ist aber soweit nicht viel passiert, Gott sei Dank. Und dann habe ich irgendwann auch einen Polo 86C mir gekauft. Als Coupé in Blau und habe den dann auch tiefer gelegt und mit Revolution-Felgen und so weiter.
Was
und
so man fort. Halt so gemacht hat damals.
Ja. Genau, was damals halt so modern war.
Ja,
so hat sich das Ganze dann entwickelt. Irgendwann habe ich dann alles abgegeben und wollte unbedingt Motorradführerschein machen. Meine Mutter war natürlich hellauf begeistert von dem Motorradführerschein. zu Recht war sie das natürlich nicht. Dann habe ich mir immer mal die Maschine von einem Freund geliehen, vom Sascha. Das war so eine 900er Ninja, glaube ich.
Okay.
Und also so eine richtige Rennsemmel. Ja, und damit bin ich dann immer mal gefahren und auch eben mit Jeans und cooler Lederjacke und Sporthelm über die Stadtautobahn mit einer Geschwindigkeit, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Als ich dann unten angekommen bin an der Ausfahrt, hat es aber Gott sei Dank Klick gemacht. Und dann habe ich auch, da bin ich nie wieder auf dem Motorrad gestiegen. Also ich bin nur einmal zur Arbeit irgendwann mal mit dem Motorrad von meinem Vater gefahren. So eine GS 500E, also das Ding kann man jetzt auch nicht unbedingt Motorrad nennen. Aber ja, das war dann ganz schnell gegessen mit dem Motorrad. Ja, und dann habe ich irgendwann den Golf 1 von einem Nachbarn entdeckt. Der immer so 20 Meter neben unserer Haustür stand. Und irgendwann hat der Lucky, so heißt der, Lazarus, dann gesagt, dass er den verkaufen würde.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass mal gucken, was soll der kosten und so weiter. Sind wir uns einig geworden. Und Gott sei Dank war da damals schon ein 1,8 Liter DX-Motor drin, also GTI-Motor mit Weber-Vergasern und so weiter.
Ui.
Dann habe ich den neu lackieren lassen und aufgebaut, mehr oder weniger. Felgen drauf, diese BWS RM-Felgen, diese Zweiteiler, die aussehen wie Dreiteiler, aber sind Zweiteiler. Und so bin ich da so ein bisschen in diese Golf 1-Schiene gerutscht. Und irgendwann, da gab es ja auch dieses Turbo-Thema und diese Pop-Off-Ventile damals. Und da war ich so scharf drauf und habe gedacht, boah, da hört sich aber echt da hört sich so klasse an. Mal gucken. Und dann hat mich einer angesprochen.
Das war schon diese Fast and Furious-Time, ne?
Richtig. Genau. Das war so diese Zeit. Und dann hat dann irgendeiner angeboten, seinen Golf 2 1,8 Liter Turbo zu tauschen gegen mein Golf.
Ja, zu tauschen?
Wir haben den damals getauscht. In Anführungsstrichen cool. Also erst fand ich das natürlich cool und dann hat sich aber rausgestellt, dass der dieses Auto, der hat da unbedingt ein Armaturenbrett von einem Corrado reingebaut, hat aber da alles mit Heißkleber gemacht. So, und dann bin ich das erste Mal gefahren, irgendwie war dann warm draußen und dann ist mir das halbe Armaturenbrett runtergerutscht und so weiter. Also dann
du wusstest, warum mein Wagen getauscht hat.
Ja, ganz genau. Und dann habe ich auch irgendwann von dem gehört, dass der meinen alten Golf zu Schrott gefahren hat. Er hat sich verschlagen mit dem Auto. Und dann war auch für mich, dann habe ich da ganz schnell gemerkt, nee, brauchst du nicht. Habe den Wagen dann auch verkauft. Und
das
dann war
ja
diese...
das war ja so Anfang der 2000er, so 2003, 2004 rum. Da hast du ja aber auch mal einen Karmann dir zwischendrin angelacht. Wie ist es denn dazu gekommen? Wenn du warst ja voll auf dem Golftrip eigentlich.
Richtig. Ich habe nach dem Golf 2 habe ich einen Karmann gekauft. Mhm. Und da habe ich mir überhaupt, ich habe Bilder im Internet gesehen von so einem babyblauen Karmann und gedacht, boah, das wäre natürlich auch. Und habe ja auch jetzt schon einen Golf 1 damals so in Anführungsstrichen aufgebaut gehabt und habe mir gedacht, ja, kaufst du halt einen Karmann, mach ich auch kein Ding. Ne? Und dann habe ich da den Karmann gekauft und habe den aber nicht lange gehabt, weil ich habe von der Technik überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Also da standen ganz viele Kartons in der Garage und diese verrostete Karosse und ich hatte überhaupt gar keinen Plan, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich irgendwoher, ich weiß nicht mehr woher, einen Satz originale Chromspiegel bekommen vom Golf 1 und Chromtürgriffe und Chromstoßstangen vom Golf 1. Und das war so ein schönes Set. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt gibst du den Karmann einfach wieder ab und baust dir einfach einen Golf 1 um die Teile drumherum nochmal auf.
Ich denke gerade, das ist ein babyblauen Karmann hier, den du gerade erwähnt hast. Erinnerst du dich an den babyblauen Kamagier in dieser Zeit? Ich erinnere mich daran gerade.
Du meinst, der in der Käferrevue war?
Genau. Und das war noch, ich komme nicht auf den Namen, das war noch ein Mensch, ein sehr netter Kerl war das, der hat den Wagen nachts in den USA bei eBay gekauft, aus den USA blind einfach gekauft.
Ja.
Weißt du, genau. An die Geschichte muss ich gerade dran denken. Das könnte glatt oder sein, so wie das gerade.
Nee, aber ich glaube, Lars Auto war nicht so doll.
Die Inspiration so. Meine ich. Das könnte das Auto gewesen sein. Die Karre war der Hammer damals, das war ein tolles Auto.
Inspiration, die kam, ich habe die Bilder von dem Karmann, von dem ich damals so begeistert war, die habe ich noch. Muss mal gucken. Also das war auf so einem sehr roten Untergrund irgendwie, sandiger roter Untergrund und so ein hellblauer Karmann. Ich glaube, da waren Füchse drauf und da war ich total begeistert.
Das könnte das Auto sein.
So muss er haben. Aber dann ist es dann erstmal doch kein Karmann geworden. Das kam dann viel später. Erstmal kam dann meine Golf 1 Zeit. Da bin ich relativ tief in diese Szene reingerutscht, ja. Und aufgrund von dem Forum, Golf 1 Info Forum, das war eine ganz tolle Gemeinschaft, wirklich. Ganz tolle Zeit. Dieser Umbaubericht, ich habe einen Umbaubericht gestartet. Man hat dann viele Informationen bekommen und auch Teile und so weiter und so fort. Gibt's ja heute nicht mehr, ne? Nee. Also irgendwie sind ja die ganzen Foren heute so ausgestorben, sag ich mal. Nee. Dieses Infoforum gibt's noch und das ist auch noch tatsächlich relativ belebt. Und dann bin ich da auch Moderator geworden in diesem Forum und habe dann wirklich viel dazu beigetragen, glaube ich, mit vielen anderen auch. Und mein Umbaubericht, ich weiß auch nicht mehr genau, ich glaube 120 Seiten war der stark und dann von Anfang bis zum Ende. Ne, hab dann der ist auch wieder schwarz geworden, schwarz lackiert worden, der Golf. Den habe ich in einem Nachbarort hier auch gekauft von jemandem. Thomas heißt der. Und ja, hab den dann aufgebaut. Da gibt's auch noch Bilder von allem Möglichen mit dem erst 50 PS Motor. Also der war von außen lackiert, aber der Motorraum war nicht lackiert. Der war nur grün. Und da bin ich dann mit dem Kumpel Mattes, sind wir dann nach, ich glaube, Heilbronn gefahren auf das erste Treffen, Golf 1 Info-Treffen. Und war eine echt wirklich tolle Zeit. Und dann war da natürlich auch mal Zeit, den Motor umzubauen. Ja, dann sollte ein Golf 1 GTI-Motor da rein, 1,8 Liter, auch natürlich mit Weber-Vergasern und so weiter. Aber ich war ja auch völlig alleine. Also ich habe immer alleine geschraubt auf dem Hof bei meinen Eltern. Da hatte ich so eine etwas größere Garage. Und in dieser Garage habe ich dann angefangen, den alten Motor auszubauen. Und jemand aus dem Forum, aus dem Golf-Fans-Info-Forum, kam dann noch vorbei und hat mir den Motorhalter umgeschweißt, weil der musste ja für umgeschweißt werden, für einen anderen Motor. Und da war ich aber trotzdem wieder alleine. Und so einen Motor alleine einbauen, war auch nicht ganz so einfach. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, Junge, was muss ich denn machen? Und dann habe ich meiner Mutter das gezeigt. Dann habe ich den ersten Motor mit meiner Mutter zusammen umgebaut und habe da auch noch ein Bild von, wie meine Mutter an dem Motorkran steht und dieses Ablassventil betätigt und so weiter. Ja, war toll. Also, cool. Meine Mutter hat mich da auch immer sehr unterstützt, was das angeht.
Ja. 2010 kommt dann aber schon wieder ein luftgekühltes Auto in dein Leben.
2010, genau. Ja. Da war ich mit meiner Frau auf der Techno-Klassiker in Essen. Und wir haben uns viele Autos angeguckt.
Ja. Und wolltest du was kaufen oder war es einfach nur zum Gucken?
Nee, wir waren einfach nur zum Gucken.
Ja.
Und oben, da gab es noch diese obere Etage, da standen dann mehrere VW T2 Westfalia-Busse. Mhm. Da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, boah, sowas, stell mal vor, sowas haben wir und dann fahren wir mit den Kindern in Urlaub. Also der Emil war damals 2, der Louis war damals 5 und ja, großer Traum. Und danach habe ich dann angefangen, nach sowas zu suchen, nach so einem T2 und habe auch einen gefunden, damals für 10.000 Euro. Mhm.
Das war noch günstig zu dem Zeitpunkt, weil da ging es echt los. Denn 2010 begann der Hype endgültig, ne? Also auf T2 vor allem.
Richtig, ja. Richtig. Ja, also T2 damals
war schon längst, ja.
Kann man bei Keith den Clock konnte man damals noch so ein Auto kaufen für so um die 18.000 bis 20.000.
Genau.
Das waren noch die Preise damals, aber da hat man einen richtig guten bekommen und hat sich aber schnell rausgestellt, warum der 10.000 Euro gekostet hat. Also, da war jetzt nicht so der Glücksgriff, da war eher so der berühmte Griff ins Klo. Aber trotz alledem bin ich dran geblieben und habe dann mit einem Kumpel, den habe ich angesprochen, der Schwede, Jens. Ich sage immer, ich musste ein Auto abholen in Bunde. Ja, okay, dann lass uns da Bunde fahren. Und dann haben wir dann, er mit seinem Golf 4 ist dann losgefahren mit mir zusammen und wir sind dann nach Bunde gefahren. Wir mussten aber über die Grenze. Also der Wagen stand irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilometer, 5 Kilometer hinter der deutschen Grenze, also in Holland.
In Holland, ja.
Und da habe ich noch, wie gesagt, Schwede, sag mal, was klimpert denn da hinten so? Und der hatte da so eine Decke, so eine rote Decke drin liegen und dann sagt er, Alkohol. Ich sag, wie Alkohol? Was für ein Alkohol? Ja, meine Schwester, die heiratet in 2 Monaten in Schweden. Und da ist ja der Alkohol so teuer. Und da habe ich schon mal Sekt und so weiter gekauft. Ich sag, wie da hast du jetzt da hinten drin gefahren über die Grenze. Wie viel hast du denn da drin? Er sagt, weiß nicht, 200 Liter. Hat er dann die 200 Liter hinten drin gehabt. Und sind dann mit 200 Liter Alkohol über die Grenze. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, aber das war erstmal ein komisches Gefühl. Ich meine, ich hatte ja auch noch 10.000 Euro in Bar dabei. ich weiß nicht, wenn die uns angehalten hätten, was die dann gesagt hätten, weiß ich nicht.
Unauffällige Typen, was soll da passieren?
Genau die waren wir nicht. Also beide so damals Surfertypen, so lange blonde Haare und Bart und weiß nicht was alles. Ja, und dann sind wir über die Grenze, haben den Wagen habe ich den Wagen gekauft und dann sind wir wieder zurück. Ich bin den gefahren, den Bus und der Schwede hinter mir her. Und dann fahren wir die Auffahrt hoch. In Deutschland steht in der Auffahrt der Zoll.
Was?
Und ich natürlich mit so einem ganz bunten T-Shirt und Sonnenbrille auf, lange blonde Haare mit so einem Bus und einer 06er Nummer von einem Kumpel geliehen damals, von Mehmet. Und wer wird angehalten? Ich. Gott sei Dank. Ja. Ja, ich meine, da waren ja immer nur die 200 Liter drin und dann haben die uns angehalten und dann haben die natürlich gefragt, ne, sie können sich vorstellen, warum wir sie anhalten. Ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, also dieses Auto mit ihrem Auftreten, haben sie irgendwelche Drogen dabei? Ich sage, nein, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt und dann haben die dann auch in den Bus reingeschaut und in alle Schubladen, konnten natürlich nichts finden, mit sowas habe ich noch nie was am Hut gehabt und deswegen konnten wir dann auch weiterfahren. Der Schwede hat auch noch hinter mir gehalten mit seinen 200 Litern. Der Wagen hat die Gott sei Dank auch gar nicht interessiert. Und dann sind wir nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause war schon klar, dass die, war so eine ganz gute Entscheidung, so mir nichts, dir nichts, so ein Auto zu kaufen und dann die 200 Kilometer nach Hause zu fahren. Ich weiß nicht, 250. Da war dann irgend so ein Schlagen und ein Klappern und ein Knirschen. Also die ganzen Geräusche, die waren damals für mich überhaupt nicht einordnenbar.
Ja.
Und hat sich herausgestellt, dass auch die Antriebswelle, die war nicht festgezogen und alles Mögliche. Also ich hatte damals als Familienauto so ein A6, so ein C4. Mhm. Und der von dem A6 dann in das Auto zu steigen und zu sagen, den A6 gebe ich ab und dann nehme ich als Familienauto. Das war mir erst bewusst, dass das eine schlechte Idee war, als ich damit dann zurückgefahren bin. Aber egal, ich habe es durchgezogen und habe dann auch angefangen, da am Motor so ein bisschen rumzufummeln und habe aber das erste Mal Zündung einstellen habe ich noch bei einem Betrieb machen lassen. Ja. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, irgendwie läuft der nicht richtig, weil wir wollten in Urlaub fahren, wir wollten zur Ostsee fahren mit den Kindern 2011 und dann da lief der nicht richtig, habe ich den einstellen lassen. Und dann habe ich aber hinterher nochmal nachgeguckt und dann hat er den zweiten Zylinder abgeblitzt. Also irgendwie lief der überhaupt nicht. Und also ganz merkwürdig. Ja, und dann habe ich dann
toll, mit
entschieden,
Fachbetrieben zusammenzuarbeiten. Das ist immer eine
Schwierigkeit. Richtig, richtig, ja. Und dann habe ich dann entschieden.
Ich muss ganz kurz machen, wir fahren sie ganz viele Sachen dazu ein, weil ich kenne diese Geschichten wirklich. In diesen 2010er Jahren so hatten wir ganz viele, hatte ich immer ganz viele Kunden tatsächlich, die haben sich solche Busse gekauft und die waren ja ganz, ganz toll, diese Busse und Hurra und VW-Bus und so. Und haben dann festgestellt, so ein Ding fährt ganz schön bescheiden. Ey. Das ging vielen Leuten, glaube ich, so. Ne? Die zum ersten Mal so ein T1 oder T2-Bus fahren und dann erst merken, ey, so ein Ding fährt sich
ja
eher wie ein Lastwagen, aber nicht wie ein PKW. Ne?
Ja, richtig.
Das
also
ist beim T3 schon ganz anders, beim T4 denn sowieso, aber T2s fahren immer noch ziemlich bescheiden eigentlich. Aber
eigentlich nicht. Also ich finde, T2 fährt schon richtig gut. Also ja. Wirklich, also im Vergleich zu einem serienmäßigen T1
ja,
fährt
ja,
T2
ja,
wirklich
das ist
gut.
Eine Welt. Na klar.
T3 ist auch nochmal eine andere Welt,
ja,
aber
ja.
So ein gut gemachter T2, also ein gut gewarteter T2, der ist schon wirklich gut fahrbar, also ohne Probleme. Ne?
Ich bin gestern mal mit einem T2 gefahren, natürlich.
Ja, klar. T1 und also wenn man sich da Mühe gibt und weiß, worum es geht, dann kann man mit den Autos eigentlich problemlos weite Strecken fahren. Und,
ja klar, aber wenn man davor steht, so wie du jetzt gerade, wie du gerade berichtet hast, Zündung bei einer Werkstatt einstellen lassen, die dann aber gar nicht wissen, wie man eine Zündung einstellt, das wird es immer spannend mit einmal. Ne? Weil das
richtig.
Ist die Erfahrung, die haben viele Leute gemacht, die haben sich so ein Ding gekauft, sind zu irgendeiner Werkstatt hin, die überhaupt keine Ahnung haben, wie so ein Boxermotor aussieht und dann wird es immer ganz interessant mit einmal. Ne? Und da gab es viele Leute, die haben die Lust verloren in solchen Autos noch ganz schnell, haben gemerkt, das ist gar nicht mein Ding und naja. Aber das alles nebenbei.
Ja, also klar, ich habe dann auf jeden Fall gemerkt, ich muss selber mir das Wissen aneignen.
Genau,
also
genauso
wie in dem Golf 1 Thema musste ich da halt einfach, musste ich in das luftgekühlte Thema rein, ob ich wollte oder nicht. Genau, und dann habe ich natürlich auch angefangen zu lesen und eine Internetseite, weiß ich noch, Rolf Stefan Baduras VW T2 Seite. Also das hat mir wirklich viel geholfen. Also ganz, ganz tolle Seite auch damals in dem T2-Bereich wirklich viele Informationen und da habe ich ganz viel sehen können, finden können, Stromlaufpläne und so weiter und so fort. Also das war alles da vorhanden.
Gibt es immer noch ganz kurz, ist vw-t2-bulli.de. vw-t2-bulli.de. Das ist Rolf Stefan Baduras Seite.
Ah, okay.
Genau.
Ja, und da habe ich dann viele Informationen gefunden und habe dann immer angefangen weiterzumachen. Auch motortechnisch. Da habe ich dann mit einer Werkstatt von einem alten Kumpel von mir, der Vater, das war so ein typischer alter Schrauber, der lebt auch leider nicht mehr. Der hat damals mit mir den Motor ausgebaut und da haben wir dann neue Kolbenzylinder reingemacht und tatsächlich alles Mögliche mit ihm zusammen den Motor dann fertig gemacht. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch 2012 mit den Kindern nach Frankreich gefahren, in die Bretagne.
Mhm.
War auch klasse. Also auch.
Es war so, wie du es dir vorgestellt hast. Auch
genau.
Für die Family war der Urlaub mit dem Bus mega.
Ganz genau.
Schön.
Also das war noch wirklich, ich habe noch ein Bild, wie ich da die ersten Schilder nach Paris in dem Bus fotografiert und dann, war klasse. Und dann ging das weiter. Irgendwie 2014 waren meine Kinder dann mit meinen Eltern irgendwie in Holland.
Mhm.
Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir fahren los, fahren nach Rom, weil meine Frau hat Familie in Berlin und die haben bei Rom in Marzano Romano so eine Wohnung. Mhm. Das ist aber, muss man sich vorstellen, wie so eine, das ist wie so ein Kessel. In dem Kessel sind, also ein Kessel, wie soll ich sagen, Tal. Ja. Im Tal. Mhm. Und in dem Tal ist so ein altes Gestein und in dieses Gestein, auf diesem Gestein sind dann die Wohnungen gebaut worden. Das ist ein altes Etruskerdorf, ganz malerisch.
Und da sind aber keine Rustikos.
Rustikus?
Vergiss es. Das ist ein kleiner Magnet-Insider. Ja, erzähl weiter.
Okay, konnte ich jetzt nicht folgen.
Egal. Wer unserem Podcast folgt, wird auch über diese Geschichte fallen eines Tages.
Oder? Genau.
Okay, ich bin gespannt. Ja, nee, also dann sind wir losgefahren und ja, schon bei Köln habe ich dann gemerkt, oh, irgendwie funktioniert da was nicht, irgendwas ist da nicht richtig. Hab da kurz zuvor noch bei Tafeltuning einen Zündverteiler gekauft und habe den eingebaut und mit Transistorzündung also. Das ist so ein kleines Zündmodul, das konnte man dranstecken und abmachen und so weiter und so fort. Komme ich später noch zu, warum das so wertvoll war. Auf jeden Fall sind wir losgefahren. Ich habe dann dieses Zündmodul getauscht und dann irgendwie hat alles nicht funktioniert und dann sind wir aber trotzdem weitergefahren. Ja. Ich habe auch schon in den Bus reingetreten gehabt und also war richtig sauer, weil wir wollten ja eigentlich nach Rom und sind schon bei Köln hängen geblieben. Und ja, dann sind wir dann Richtung Gotthard gekommen und ich war bis dato noch nie durch den Gotthard durchgefahren, geschweige denn über die Alpen gefahren und dann in dem Auto und dann, ja, den Berg da hoch, also die Alpen hoch zum Gotthard, war schon so 120, 125 Grad Öltemperatur. Da habe ich gedacht, oh, ob das so gut geht. Und dann im Gotthard dann irgendwie 125, 130 Grad Öltemperatur. Und da habe ich schon echt geschwitzt. Und dann, ja, auf dem Weg runter ging es dann. Dann wurde es dann auch wieder kühler und so weiter. Ja, waren wir in Rom, beziehungsweise in Marzano und dann haben wir natürlich auch Rom besucht und der Bus, der lief aber andauernd auch immer so ruckelig und ich habe schon gedacht, Mensch, morgen fährst du mal hier auf irgendeinen Schrottplatz und tausch mal die Zündspule.
Ja.
Mhm. Und weil ich habe bis dahin, habe ich immer gedacht, entweder eine Zündspule funktioniert oder funktioniert nicht. Also, dass die so halb-halb funktionieren kann, das war mir damals nicht bewusst, aber war wohl so und sind dann abends nach Rom gefahren und am nächsten Tag, wie gesagt, wollte ich dann nach der Zündschule gucken. In Rom haben wir dann an der Uni geparkt und sind dann essen gegangen und ich habe dann die ganzen Vorhänge zugezogen, damit man da nicht so reingucken kann in den Bus.
Ja.
Ja, und dann nach dem Essen sind wir zurückgelaufen und als wir dann zum Bus gelaufen sind und gesehen haben in der Ferne, da sagt meine Frau immer, da sind Leute am Bus, was machen die da?
Italien.
Ja, und ja, genau, siehe da, da waren dann einige in unserem Bus und die haben den gerade versucht aufzubrechen und ja, ich sofort losgerannt und am Brüllen gewesen und bin tatsächlich auch noch hinter denen hergelaufen. Also in so dunkle Gassen und da habe ich irgendwann gemerkt, hey, komm, lass lieber, also ist jetzt hier nicht, das ist es nicht wert.
Nee.
Und der hat noch auf der Flucht, hat er noch meine Sonnenbrille in dem Etui, hat er noch weggeschmissen, damit er mich irgendwie ablenkt. Und ja, am Ende haben sie nichts geklaut, haben aber relativ viel kaputt gemacht und haben den Schraubendreher, der große grüne Schraubendreher, den die benutzt haben, um den Wagen aufzubrechen, haben die dann auch noch da liegen lassen. Also das war sogar noch, den habe ich heute noch in dem Bus. Irgendwie ist halt so ein Glücksbringer. Und ja, die konnten den tatsächlich nicht klauen. Also ich glaube, der wäre heute nicht mehr da, wenn ich dieses Zündmodul nicht gehabt hätte. Denn das habe ich immer zur Sicherheit abgemacht, damit man den Wagen nicht schaden kann. Habe ich immer bei meiner Frau in die Handtasche gesteckt. Und ja, und das war dann der Grund, warum der Bus da in Rom nicht geklaut werden konnte. Ja, und dann natürlich die Rückfahrt nach Marzano, das sind so ungefähr, weiß nicht, 40, 50 Kilometer.
Ja.
Mit dem aufgebrochenen Lenkradschloss, das war schon spannend. Also, du bist dann natürlich, steckst nicht drin. Wir haben dann noch vor Ort, habe ich dann kurz geschlossen mit die Carabinieris, die waren dann auch sehr nett und haben dann die geleuchtet mit dem Licht und so weiter. Und dann ist man noch ins Gespräch gekommen, ganz tolle Typen.
Also, nicht ganz selbstverständlich, dass sie nett sind, aber gut.
Ja, also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, also was die Leute angeht. Also die waren echt nett. Und ja, dann bin ich nach Hause gefahren, beziehungsweise nach Marzano. Und ich habe immer jeden Moment damit gerechnet, dass irgendwie das Lenkradschloss reingeht, weil ich immer total Angst hatte. Alles aufgebrochen und so weiter. Ja, ist aber gut gegangen. Wir konnten ihn dann abstellen. Der ist nach Hause transportiert worden. Wir konnten noch 2 Tage länger Urlaub machen, weil wir dann geflogen sind mit dem ADAC. Beziehungsweise hat der ADAC sich um alles gekümmert. Also cool. Da nochmal ein Hoch auf den ADAC. Kann ich nur loben, den Verein. Also das war echt toll.
Finde ich auch. Sollte jeder haben, eigentlich der Ultima Fiat, aber ja. Ja.
Ja. Muss ich sagen. Also die haben sich um alles gekümmert, den Flug und so weiter. Wann wollen wir fliegen? Ja, wir können dann und dann und ja, aber von hier und da. Also die wirklich ganz toll. Und ja, konnten wir 2 Tage länger Urlaub machen und dann sind wir nach Hause geflogen und tatsächlich habe ich dann zu Hause auch die neue Zündspule eingebaut und genau das war auch das Problem.
Okay.
Also hat sich herausgestellt, es war die Zündspule, nicht das Zündmodul oder sonst irgendwas. Ja, und dann ging die Reise mit dem T2 immer weiter, habe dann auch angefangen, den zu schweißen. Das waren so die ersten Schweißversuche, so 2015, 16, glaube ich. Das waren dann so die ersten Schweißversuche, wo dann habe ich das Kniestück geschweißt und habe dann ja herausgefunden, dass da ganz, ganz viel einfach nur zugespachtelt wurde.
Naja.
Und dann habe ich dann, ja, das waren so die ersten Schweißversuche.
Ich finde es ganz spannend, du hast ja eigentlich mit der luftgekühlten Szene nichts am Hut gehabt. Also du hast dieses Auto gekauft, wirklich um mit deiner Familie in Urlaub zu fahren, hast das ja auch dafür benutzt. Das Auto ist nicht tiefer gelegt, das ist ganz original. Wie kam das denn, dass du dann 2015 dir noch ein T1 angelacht hast? Also hast du da, das ist ja schon, das Auto, sage ich mal, ist ja so, wie es jetzt aussieht, mehr so ein Szene-Auto, also tiefer gelegt, so alles, was man halt so hat. Wie kam es dazu? Woher kam die Inspiration?
Ja, Inspiration, also ich habe ja den Golf 1 zu der Zeit noch gehabt und habe aber dieses Golf 1-Thema dann auch irgendwann durchgespielt. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, weißt du, wenn du so anfängst, drüber nachzudenken, irgendwelche Sachen anzusprühen, so oder anzumalen und irgendwie so, weil du nichts mehr an dem Auto machen kannst, dann hast du das eigentlich durchgespielt. So. Und einen zweiten Golf 1 wollte ich nicht und dann habe ich den dann inseriert. Ich glaube, bei Facebook war es. Und dann sind dann halt auch die Fragen aufgekommen, oh, warum willst du den Wagen abgeben und so weiter. Und habe ich geschrieben, eigentlich hätte ich am liebsten gerne einen T1, so, ne? Weil das ist halt was Neues. Da ich ja den T2 schon hatte, T1 wäre klasse und so. Und dann hat sich der Florian Töpperwien gemeldet und hat geschrieben, hör mal Lars, hier der... wir haben noch in der Firma, also kurze Erklärung, Florian Töpperwien ist der ehemalige Mitgeschäftsführer von Werk 34, ne, und damals, glaube ich, noch Volkswarenhaus genannt. Und ja, der hatte mich angeschrieben, wir haben hier noch einen Bus und den kannst du dir gerne angucken. Da kamen natürlich ganz viele Fragen. Ich würde den auch nehmen und ich auch und ganz viele. Und dann haben wir telefoniert, bin ich hingefahren, ja, und habe dann den kaufen können, weil mein Onkel, Grüße gehen raus an den Jo, der hat mir dann das Geld geliehen und damit konnte ich dann den Wagen kaufen, habe den nach Hause gebracht mit dem Yoshi, auch ein Kumpel.
Auf dem Hänger aber.
Genau, auf dem Hänger haben wir den dann nach Hause gebracht. Damals noch überhaupt nicht so das Gefühl dafür gehabt, wie man eigentlich so ein luftgekühltes Auto auflädt. Ich habe den auch noch vorwärts drauf gefahren auf den Hänger, obwohl natürlich hinten der Motor war. Jedes luftgekühlte Fahrzeug, wissen wir alle, sollte natürlich andersrum aufgeladen werden aufgrund der Lastverteilung. Ja, und dann war der hier und hab den angefangen dann auseinanderzunehmen und hab dann auch ein paar Sachen, weil ich ja schon so ein bisschen Schweißerfahrung gesammelt habe am T2, konnte ich dann so ein paar Sachen auch selber schweißen.
Ja.
Der Boden vorne, der musste geschweißt werden und hinten die Ecke musste geschweißt werden, ein paar Kleinigkeiten. Und der Motor, da war ein Motor drin, so ein 1500er, so ein H-Motor, der lief nicht. Und da hat der Florian Töpperwiener gesagt, ja gut, sagt er, also wenn ein Problem nicht da ist, dann Motor, weil sowas kriegst du immer und auch immer relativ günstig, aber ich habe dann einfach angefangen daran rumzufummeln und habe dann gemerkt, die Benzinpumpe ist nicht in Ordnung, habe dann eine neue Benzinpumpe besorgt, die eingebaut und tatsächlich zack, lief das Ding, ne? Also
cool.
Klasse und da war ich echt glücklich und wollte den erst eigentlich lackieren. Also ich habe so die Vorstellung gehabt, oben weiß und unten türkis und Ja, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, sondern habe den einfach so in der Patina gelassen, wie man den jetzt kennt. Nee. Habe eigentlich nur Overtrol drauf geschmiert. Was heißt geschmiert? Aber ich habe schon gepinselt, also ein bisschen Mühe habe ich mir schon gegeben. Ja, habe dann die ganzen Sachen in Chrom besorgt. Würde ich heute auch so gar nicht mehr machen. Also, aber damals habe ich gedacht, boah, Chrom ist super. Ne? Ja. Kann ich vom Golf 1 noch und alles in Chrom. Stoßstangen in Chrom und die Fensterrahmen in Chrom.
Ich finde es cool.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das auch
ja,
das
sieht jetzt, super aus.
Ja. Auch heute noch. Also, doch.
Ich bin auch glücklich damit. So, ich würde es jetzt auch nicht mehr ändern. Nur wenn ich heute so einen T1 kriegen würde, ich würde halt gucken, dass ich Patina-Stoßstangen kriege. Und ich würde auch nicht dieses Deluxe-Trim da drumherum machen. Ne? Also diese Zierleiste und auch unten. Und überhaupt, das würde ich so heute nicht mehr machen. Aber damals habe ich es so gemacht und habe es so gelassen und bin auch echt glücklich und zufrieden.
Ja. Aber das finde ich ganz spannend. Also das Auto kam ja aus Kalifornien. Das hat so einen richtig typisch kalifornisch verbrannten Lack. So sieht es zumindest auf den Fotos aus. Das Auto sieht jetzt, also dein T1 sieht jetzt aber, finde ich, irgendwie anders aus. Hast du da wirklich, also du hast nur Overtrol drauf geschmiert und sonst nichts gemacht?
Ja, richtig.
Okay,
also, cool. Ich habe da nichts dran gemacht. Der in Kalifornien war, der ist nach Pennsylvania ausgeliefert worden und ist dann irgendwie so, ich schätze mal 2005 oder 2000 ist er nach Kalifornien gekommen und war dann aber da auch irgendwie in Hühnerstall auch eine Zeit lang. Dann haben die den wohl irgendwann mal abgeschliffen, in der Wüste stehen lassen und dann haben sie irgendwann gesagt, komm, jetzt müssen wir den wenigstens mal grundieren. Und dann haben sie den grundiert und dann hat der wieder darum gestanden und also so muss das wohl gewesen sein. Ich habe auch noch Fotos aus der Zeit, wo der in den USA steht, bei Hippie Tim. Ich glaube Tim Burson oder so. Da sind noch Bilder von vorhanden. Und ich habe den genau so gelassen. Ich habe nur Overtrol draufgeschmiert. Ja. Der ist so, wie er aus Kalifornien kam. Ja. Und, das finde ich auch gut, weil es macht halt viel mehr Spaß, mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren, weil du hast nicht sofort Kopfschmerzen. Ja. Ne? Also wenn du da, weiß ich nicht, eine heutzutage 10.000, 15.000 Euro Lackierung auf so einem Auto hast und du fährst damit die Strecken, die ich mit den Autos fahre, dann die Steinschläge noch und nöcher, dann kriegst du bei jedem Steinschlag und bei jedem Klatschen da drauf, kriegst du Kopfschmerzen.
Überhaupt schon.
Nicht
irgendwie, irgendwie die Parkrempler und so weiter. Und
ganz genau. Ne? Ja. Und das ist bei dem Auto völlig egal. Gott sei Dank. Ganz im Gegensatz zum SB2, also da wäre ich schon sehr traurig, wenn da irgendeiner einen Kratzer reinmacht, aber beim T1 ist das völlig wurscht.
Dein Onkel wollte ja mit Sicherheit auch irgendwie wieder das Geld zurückhaben. Das heißt, Golf 1 musste gehen.
Ganz genau. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, den Golf 1 dann zu zerlegen. Mhm. Und also erst wollte ich ihn ganz verkaufen, habe den angeboten, ich glaube für 21.000 Euro.
Ja.
Wollte keiner haben. Und dann habe ich dann den Golf 1 teilzerlegt. Also ich habe zuerst die Felgen verkauft. Das waren damals BBS E50 bzw. E50.2 E49, also die Magnesium BBS Motorsportfelgen, die habe ich verkauft an den Jörg Dangel damals.
Auch bekannt, ja.
Genau, und der Motor und das Getriebe und also die ganze Antriebseinheit, die hat der André Thiele gekauft. Also der müsste auch einigen Leuten ein Begriff sein. Der hat ja dieses Golf 1 Ikonenbuch geschrieben.
Genau.
Und der hatte damals einen silbernen Golf 1 und hat mich gefragt, würdest du den noch einbauen? Ja, und dann sind wir uns einig geworden. Ich habe den Motor bei mir ausgebaut und habe ihm den Motor eingebaut.
Ja.
Und jetzt vor kurzem tatsächlich lief der auch. Also seit kurzem läuft der auch. Mhm. Und habe auch Bilder und Videos gekriegt von dem Auto mit meinem alten Motor und meinem alten Setup sozusagen. Hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ne?
Ja. Der T1, haben wir ja schon gesagt, ist ja nicht original geblieben im Gegensatz zum T2. Du warst immer noch alleine. Woher hast du, wer hat dir geholfen? Hast du oder hast du einfach gelesen und selber gemacht?
Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu der tollen Story, also zu dem, wie ich in die Szene gekommen bin. Mhm. Und da hat Kai Behrens einen riesengroßen Anteil. Mhm. Also ich kannte Kai damals aus dem Golf 1 Info Forum. Mhm. und wusste, dass der mittlerweile ein T1 hat. Mhm. Ich glaube, das war damals ein 56er hatte der. Und habe natürlich auch verfolgt, ein paar Bilder hatte der auch in dem Golf 1 Infoforum davon gepostet, von seinem Umbau von dem T1. Ich erinnere mich noch an verschiedene Bilder. Ja, und den habe ich angeschrieben. Ich sage immer, ich würde gerne meinen Busti vorlegen, aber ich weiß nicht wie. Ich sage, ich habe im Internet gesucht, aber da ist ja nicht mal eben wie beim Golf 1 ein Gewindefahrwerk dafür zu kaufen. Ja. Wie geht denn das überhaupt? Ja, sagt der Kai, das kriegen wir hin. Ja, sagt er, die Teile, die besorgen wir und dann bauen wir den einfach bei uns um.
Wir müssen mal ganz kurz vielleicht ganz kurz mal erzählen, ich meine, Kai Behrens ist ein wirklich super netter Kerl, einfach ein unheimlich freundlicher Mensch vor allen Dingen. Darüber hinauf, aber ich meine, vor allen Dingen ist er sehr, sehr kompetent. Also er weiß, der weiß unglaublich viel und er kann handwerklich unheimlich viel. Genau. Und Kai Behrens, ich hätte fast gesagt, wer sich viel dafür interessiert, aber bitte hört euch unsere Episode Nummer 7 an. Da habt ihr das gesamte Interview mit und die gesamte Geschichte von Kai Behrens. Auch das finde ich zumindest, ist eine ganz tolle Folge, die wir auch produziert haben hier.
Ja, Kai hat dann damals gesagt, weißt du was, komm, lass er bei uns machen. Ich, ja, okay, wie stellst du dir halt vor? Ja, er sagt, wir besorgen die Teile, du lässt die Sachen hier alle zu mir schicken und wenn die hier sind, dann suchen wir uns einen Tag aus oder ein Wochenende raus und dann machen wir das hier, das kriegen wir schon hin. Und ich dachte, okay, alles klar.
Auch nicht jeder, ja. Ihr kanntet euch nur übers Forum, noch nicht
Nee, wir hatten uns damals 2007, wenn ich mich richtig erinnere, auf einem Golf 1 Infotreffen gesehen. Okay. Da, meine ich, hatte er schon den braunen Ovali. Der relativ bekannte Bruno Ovali. Da war der damals da und da haben wir uns das erste Mal, also live kennengelernt. Ja, und der Rest war halt über das Internet oder Telefon. Ne? Ja. Und dann haben wir einen Termin gefunden. Das war damals über den 3. Oktober 2016. Mhm. Und er hat gesagt, bring Grillfleisch mit, bring Bier mit. Und dann... Oh, habe ich genau das gemacht. Dann habe ich den T1 in Hoch mit Bier und Fleisch beladen zum Kai gefahren nach Nordhorn und bin dann sehr, sehr freundlich empfangen worden, auch von seiner Frau, die Miriam. Die Freunde, die da waren, die kannte ich alle noch nicht. Ne? Der Oliver Schulting, der Hermann Füchten und alle möglichen Leute, die dann da waren. Vor allem auch der Matze, der Achsenwerk Matze, Matthias Schwen. Der hat auch viel mit angepackt. Also war ein ganz, ganz tolles Wochenende. Wir haben dann angefangen, alles zu zerlegen. Und die einen waren an der Hinterachse, die anderen waren an der Vorderachse. Und tatsächlich war es dann so, dass ich Sonntagmorgens einen tiefer gelegten Bus da stehen hatte, mit dem ich dann nach Hause gefahren bin. Im Oktober, also ich kann mich noch erinnern, also das war eiskalt. Ich bin nach Hause gefahren, aber mit einem riesengroßen, breiten Grinsen, mit einem tiefer gelegten Bus, T1 und natürlich keine Heizung in dem Ding. Ich war am Bibbern und am Zittern, aber glücklich.
Ja, klar, solche Aktionen, so mit den Jungs, was schrauben, mit, wie du gerade sagst, grillfreischem Bier und am Ende am Sonntagabend alles fertig, das ist das, was irgendwie alle wollen. Das sind die Abenteuer, die machen richtig Spaß, ne?
Genau. Ja, dann hatte Kai dann halt auch so gesagt, ist doch geil. Wir können das ganze Wochenende schrauben und müssen nichts bezahlen. Ich sag, genau, ist eigentlich richtig. Ja. Und ich zahle da gerne, weil die Teile und so weiter.
Klar.
Und, war super. Also das war so die Willkommenskultur, die ich kennengelernt habe von der aufgekühlten Szene.
Ja.
Und so ging es immer weiter. Der Kai hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, wir fahren nach Geeste nächstes Jahr im Mai, also darauf folgend, 2017, ne, fahren wir nach Geeste. Ich konnte mir da nicht viel drunter vorstellen. Und er sagte, kommst du mit? Ja, klar, was muss ich machen? Und dann
habe ich mir gesagt, du warst vorhin hier auf den Luft gekommen,
wir
treffen. Okay.
Ich war halt nur auf diesen Golf 1 Info-Treffen. Ne? Das heißt nur, also die waren auch wirklich toll, gut organisiert, aber war ein anderer Vibe, weil da eben nicht so dieses Camping im Vordergrund steht. Ne? Da standen dann die Autos im Vordergrund. Man hat dann teilweise sich auf so Jugendherbergs Sachen verlassen, die man, wir konnten uns dann da ein Zimmer mieten für, weiß nicht, 10 Euro die Nacht. Und das war dann super, hat alles toll funktioniert, aber war halt kein Camping in dem Sinne. Und das ist halt bei den luftgekühlten Treffen ganz anders. Das war dann Geste. Und im gleichen Jahr war dann auch noch Hessisch-Oldendorf 2017. Wow. Das war dann mein erstes Hessisch-Oldendorf. Und da war ich natürlich komplett geflasht. Na, da war vorbei. Da habe ich gedacht, das gibt's überhaupt nicht.
Ich muss ganz kurz nochmal eine Lanze für Geste brechen, weil ich war auch sehr häufig schon in Geste. Und die Organisation da von den Uli Schlömer und den anderen Clubkollegen, Thorsten Elbrickmann und all die Jungs, die da sind, von den Käferfreunden Emsland, das ist ganz, ganz toll. Schöne Grüße an die Käferfreunde Emsland. Macht weiter so. Immer im Mai ist das Treffen in Geste. Ja.
Richtig. Also wir sagen immer, Geste ist so das kleine Hessisch-Oldendorf. Weil ist natürlich schwer zu vergleichen, aber von den Leuten und von dem Vibe, der in Geste ist, kann man das schon ganz gut so beschreiben. Und da wurde natürlich dann auch erzählt, ja, muss man mit einer Hessisch-Oldendorf kommen. Da ist das Ganze in 10-fach oder 15-fach. Ne? Ja, also muss ich auch sagen, Geste, ganz tolles Treffen, wirklich klasse Organisation und macht wirklich jedes Mal aufs Neue ganz viel Spaß. Ja. Toll.
Ja.
Ja, und dann war Hessisch-Oldendorf und dann war natürlich auch, war ich dann erstmal mit dem T1 da und war dann in dem Dorf da unten, durfte ich reinfahren und tolle erste Erlebnisse. Also diese Aufnahme in der luftgekühlten Szene war einfach klasse, ne? Egal aus welcher Richtung, man ist mit offenen Armen empfangen worden. Ja, oder auch bei der ersten Mai Cruiseness, ne?
Also, My Cruise Madness,
My Cruise Madness, genau. In Hannover war einfach klasse. Also ich kann das schwer wiedergeben für Leute, die überhaupt nicht so sich damit auskennen, aber ja, man ist halt wirklich mit offenen Armen überall empfangen worden und überall gut aufgenommen worden.
Ich freue mich da sehr darüber, weil Kai hat das auch genauso berichtet und auch andere Leute, die ich immer kenne, aus der Golfszene rübergekommen oder aus der Wasserszene rübergekommen zur Luftszene, freut mich einfach sehr, dass unsere Luftszene scheinbar so positiv immer rüberkommt. Das freut mich sehr. Scheinbar sind wir ganz nettes Völkchen, sieht so aus. Freut mich immer
ja,
sehr.
Ja, also, diese luftgekühlte Szene ist natürlich ganz besonders. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Und zwar, also die wassergekühlte Szene, Golf 1-Szene, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht schlechter oder doof oder keine Ahnung. Nee. Da wurde ich genauso gut aufgenommen. Aber diese luftgekühlte Szene ist halt deswegen besonders, weil die weltweit umspannt. Ja,
richtig.
Also egal, wo du hinfährst, selbst wenn du in Brasilien, ich sag mal, ich fliege morgen nach Brasilien, da könnte ich relativ einfach, relativ schnell irgendwelche Kontakte knüpfen über diese luftgekühlte Szene und da wahrscheinlich bei dem einen oder anderen schlafen. Übernachten. Ja, das ist weltweit so. Und das ist eben das Besondere an der luftgekühlten Szene. Dieses, ach, du hast auch luftgekühlt? Ja, herzlich willkommen. So, ne? Also, das ist halt wirklich so. Und Golf 1-Szene, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, weiß ich nicht, in den USA da irgendwie das Gleiche hätte in der wassergekühlten Szene wie in der luftgekühlten Szene. Es ist halt einfach anders. Das eine ist nicht besser als das andere, sondern es ist halt einfach allumspannender. So.
Ja, genau.
Schön gesagt, genau.
Du hast dann 2017 auch, ich glaube, einen vorhandenen Instagram-Account umbenannt in Splitbus Farm.
Ja.
Klar, du hattest jetzt einen Splitbus. Erzähl mal, was so hinter dieser Splitbus-Farm steckt. Dahinter steckt ja ein Hinterhof in einer Duisburger Wohngegend.
Ja, mitten im Pott. Ja, mag man eigentlich so gar nicht meinen. Also wenn man sich jetzt Duisburg so vor Augen führt, dann mag man nicht meinen, was da eigentlich so für Hinterhöfe existieren. Und ja, ich habe meinen zum kleinen Paradies gemacht. Und ja Splitbus Farm, der Ausdruck kam von Steven Kretschmer.
Mhm.
Und, auch einer der Leute, die mich sehr, sehr herzlich damals empfangen haben. Und 2017... Lustig ist, also das erste Mal Splitbus Farm war mit einem Bild verbunden, welches gar nicht bei mir auf dem Hof war. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Das war nämlich tatsächlich irgendwie im Oktober 2017 in der Halle vom Leo. Der Leo, der auch ein guter Freund, der hatte damals sein T1 aufgebaut. Ich habe ihm dabei geholfen und da stand dann sein T1 so auseinandergenommen und mein T1 daneben. Und dann hatte Steven darunter kommentiert, SBF, also Hashtag SBF, mhm. Splitbusfarm.
Okay.
Ja, und dann habe ich gedacht, das ist ein cooler Name, so, ne? Splitbusfarm. Weil irgendwie, ne, Barndor Ranch sagt, glaube ich, auch den meisten noch etwas, ne? Hier Ben Rummel beziehungsweise Ben Müller. Und, ja. Genau, ne? Und ja, dann hat der Steven, habe ich mit dem gequatscht und dann sagt er, weißt du was, komm, wir machen dir einfach irgendein Logo. Wie willst du das denn haben? Ja, dann habe ich ihm gesagt, so, hör mal, irgendwie Ruhrpott slammt, ne, also tiefer gelegt und irgendwie was mit Ruhrpott verbunden ist. Und ja, dann hat der dieses Logo entwickelt, was bis heute irgendwie so, ja, ich sag mal, mein Markenzeichen ist, ne? So dieses Splitbusfarm-Logo hat der Steven dann gemacht und meine ersten Aufkleber und dann, ja, habe ich die ersten Aufkleber auch ein paar Leuten gegeben, die haben dann auf ihr Auto geklebt und ich war total stolz. Ich fand das total klasse. Ne? Also wenn dann so dein eigener Aufkleber auf verschiedenen Autos ist, ist natürlich schön. Ne? Das ist auch so ein Teil dieser luftgekühlten Szene übrigens. Ne? Also dieses mit den Aufklebern auf der Seitenscheibe. Ja, das ist ja irgendwie immer so ein Gruß, sag ich mal, oder wie soll man das sagen? Man kennt viele Leute und das ist wie so ein...
Ja, das ist schon so ein Gruß. Man weiß, ach, guck mal hier, also es ist ja hauptsächlich bei den Busfahrern so, weil die haben halt auch ein paar mehr Scheiben zur Verfügung.
Ja. Da ist ausreichend vorhanden.
Genau, und dass dann halt die Sticker von den einzelnen Klicken und vielleicht natürlich auch Läden, bei denen...
Richtig.
Bei denen man gerne einkauft, die einen unterstützen, dass man einfach so ein bisschen Werbung für alle macht, die man einfach mag. Ja.
Richtig, Georg, genau, ja.
Was ich so spannend finde, Lars, ist, die Splitbus Farm ist ja, das ist ein altes Stadthaus und nebendran ist so eine Einfahrt, also wie man sich das so in der Großstadt vorstellt. Mhm. Und dann fährt man hinten auf den Hof und da ist dann wirklich so eine Oase.
Ja.
Also da ist es grün, da stehen alte luftgekühlte Volkswagen. Also wie kommt es dazu, dass du den Hof so gestalten kannst, wie du willst? Ich gehe davon aus, dass dir der Hof gehört, das halbe Haus, wie auch immer.
Ja, also das ist so, ich zu dem Haus selber, das ist das alte kaiserliche Postamt zu Duisburg-Wannheim.
Okay.
Tatsächlich ein damals offizielles Gebäude von 1912. Mhm. Und die untere Etage, die hat auch 4,20 Meter hohe Decken. Das war eigentlich wie so eine Halle, ne? Mhm. Und ich wohne seit 2007 in dem Haus und habe dann 2013 einen Arbeitskollegen gefragt, ob der sich nicht unten die Kneipe / Pommesbude ausbauen möchte, weil da war eine Pommesbude drin und eine Kneipe. Und der hat gesagt, typisch Marc, also ne, Grüße gehen raus. Ja klar, mache ich. Und der Typ, der ist halt auch, ne, also der schade, dass der nicht luftgekühlte Autos baut, weil der ist auch völlig verrückt, was sowas angeht. Der liest das Internet immer leer, sagen wir. Ne? Und dann hat er sich da unten tatsächlich also richtig, richtig toll ausgebaut. Und hat sich da alles Mögliche, alles selber gebaut. Und der damalige Vermieter, mit dem konnte ich sehr gut. Ja. Der hat mich immer machen lassen, weil ich habe mich halt um vieles gekümmert in dem Haus. Der hat damals in Düsseldorf gewohnt. Markus, auch da gehen Grüße raus. Der hat immer gesagt, weißt du, wenn das einer kaufen darf, das Haus, dann bist du das. Und dann habe ich irgendwann dann tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, Mensch, irgendwie muss er jetzt mal gucken, dass du das Haus kaufst. Und als der Marc dann dazu kam, war dann so, ja, lass mal gucken, dass wir das Haus kaufen. Mhm. Und dann war für uns relativ schnell klar, wer was wie aufgeteilt bekommt. Ne? Das sind irgendwie 5 Parteien und der Marc hat da den Anbau, da macht der seine Sachen drin. Da schmiedet der zum Beispiel jetzt Messer und der macht da alles Mögliche immer in dem Anbau, wie so ein Hobbyraum ist dann. Ne? Ja. Hobbyraum. Und ich habe halt so den Hof mit den Garagen, den kann ich nutzen. Und 2019 haben wir das ganze Haus dann zusammen gekauft. Und vorher durfte ich natürlich ja auch schon machen, was ich wollte, in Anführungsstrichen. Da ich auch halt in Alt-Wannheim groß geworden bin, in Duisburg-Alt-Wannheim, kennt mich ja auch jeder. Ne? Ja. Also irgendwie habe ich auch nie irgendwie ein Problem mit den Nachbarn oder so, auch wenn man die Flex läuft oder so. Ne? Also wenn, dann kommen die rüber und sagen, immer, was ist mit dir? Ich muss jetzt mal eine Runde schlafen, hatte Nachtschicht oder so. Dann geht die Flex aus. Ne? Und also toi, 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 mal auf Holz klopfen. Da ist Gott sei Dank überhaupt gar kein Problem vorhanden.
Hör mal, ja, was dann, ist mit dir? Durch?
Ja, das ist halt
Pop, ne? Schon geil. Ja. Also das ist ja nett gemeint bei euch, ne?
Ja, natürlich. Also ich bemühe mich ja schon die ganze Zeit hier nicht, den Podcast raushängen zu lassen. Aber ja, das ist so. Ne? Also,
hör mal, was ist mit dir? Ich hatte Nachtsicht.
Ja, ist tatsächlich so. Ja, also ist gemeint. Im Pott. In Duisburg übrigens, ne, du hast anfangs gesagt, Duisburg ist schon richtig. Ja, es wird Duisburg geschrieben, aber Duisburg, bei den Duisburgern ist Duisburg, ist schon nicht verkehrt. Und der Pott ist der Pott und hier wird so geredet, ne? Ist klar. Ja, also das ist schon Standard.
Cool.
Wird auch nicht lang rum geschnackt irgendwie. Ne? Ja. Ey, Olle, was ist mit dir? Mach mal Flex aus, ich kann nicht pennen. Ey, so, ne? Und dann wird das ausgemacht. So. Ja.
Cool.
Ja, und nach und nach habe ich dann hier alles schön gemacht. Ich mag das sehr grün, also ich finde Pflanzen toll. Ja. Habe dann so einen kleinen Steckling von der Oma, von meiner Frau bekommen, so eine, Blauregen. Und dann habe ich diesen Blauregen gepflanzt.
Glycinie wahrscheinlich, oder? Ist das eine Glycinie? Das ist Glycinie? So, blüht zweimal im Jahr. Oh, jetzt werden wir hier. Und hat so blaue Blüten, so diese runterhängen.
Die blaue Blüten, richtig, aber ich glaube nicht zweimal im Jahr, einmal im Jahr. Ich glaube im Mai und das riecht ganz toll. Also jetzt sind wir auch noch hier beim grünen Daumen. Aber ist doch schön, ja. Ne, und das ist halt so eine Rankpflanze und ich lenke die halt immer da entlang und mache das alles so, wie es sein soll. Und irgendwann kam meine Frau auf die Idee, was ist mit einer Palme?
Ja.
Also, lass mal eine Palme kaufen. Dann sind wir losgefahren, haben eine Palme gekauft, ich habe die Palme eingepflanzt. Ja, und jetzt mittlerweile könnte man da auch Duisfornia zu sagen, also Ableitung von California. Ne? Genau. Also den Ausdruck hat der Frank, auch da gehen Grüße raus, Frank Pöland, geprägt, sage ich mal, also auch vor kurzem erst. Ne? Jetzt sieht aus wie in Kalifornien, Duisfornia. Ja, und ich habe hier mein kleines Paradies, muss ich sagen.
Auch da wieder Zeit, kurz darauf hinzuweisen, guckt euch die Fotos an, die wir euch zeigen, auf Facebook und auf Instagram. Da seht ihr das. Es sieht toll aus, einfach beim Lars. Das ist wirklich echt ein Traum, was du hast.
Ja, danke. Ganz, ganz toll. Ich bin auch wirklich glücklich über diesen Platz hier. Ne? Erstens mal mitten im Ruhrpott, dann mitten in Duisburg und alle meine Freunde, die ich halt von früher kenne, und da sind ganz viele, die haben mit Autos nichts am Hut. Ja. Nichts. Und aber hier ist immer Action. Die sind halt immer hier und trotzdem, dass die nichts mit Autos zu tun haben, sind die halt immer da und dann kommen halt auch manche Leute wie der Mike, den haben wir jetzt auch noch gar nicht gehabt, und auch eine wichtige Person, die mittlerweile in mein Leben gekommen ist, kann man so sagen. Und wenn der dann da ist, dann ist das halt immer eine gute Mischung. Ne? Und nochmal zu Mike, der ist ja dann auch irgendwann dazugekommen. Gott sei Dank, da hat das nämlich aufgehört mit dem Alleineschrauben. Mhm. Ja, also irgendwie als Mike dazugekommen ist, hat man dann Gott sei Dank angefangen zusammenzuschrauben.
Mike Schubert, ganz kurz, genau, hatten wir in Folge 17, könnt ihr euch auch anhören, und da werdet ihr auch wieder die Connection zu Lars Hardacker finden.
Genau.
Mike hat ja auch schon ganz, ganz viele Storys erzählt, die wir da so zusammen erlebt haben, und die kann man natürlich alle einmal durcherzählen, aber ich glaube, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Die habe ich natürlich auch mit dem Kai erlebt und alles Mögliche, also da kann man anfangen von 2019, als wir da nach Italien gefahren sind und so weiter und so fort. Und der Mike
zum Volks and Roll ins Ostertal,
ja. Ja, genau, zum Volks and Roll, richtig.
Auch da, da gibt es ja so wahnsinnig Fotos. Also ja, guckt euch unsere Fotos an. Was ich gerade toll finde, dass du gerade so unheimlich gut rüberbringst, ich muss mal ganz kurz sagen, ist dieses Ding, was eben halt ganz viele luftgekühlte Leute ja immer sagen und auch immer so fühlen. Es ist ein Lifestyle, ne? Es ist ein bisschen mehr als nur
ein
Hobby irgendwie. Es ist mehr, es ist dieses Familie, Verbundenheit, Gemeinschaft.
Ja, ist mein Leben.
Es ist mehr, genau. Also es wird irgendwann ist es mehr, genau.
Kann ich ganz klar sagen.
Ja. Ich krieg gerade Gänsehaut.
Ja. Ja, also es ist nicht nur. Also die Leute sagen immer so, ja, ist dein Hobby. Ja, kann man so sagen. Aber ist mein Leben. Also ich kann mir ein Leben ohne diese Werkstatt, ohne dieses, ohne das alles nicht mehr wirklich vorstellen. Ne? Also das geht in meinen Kopf gar nicht. Ja, ich könnte auch nicht auswandern. Ja. Wie soll ich denn alles mitnehmen? Ja, also, so. Von daher, also ja, es ist mehr als Hobby.
Du hast schon deine Fahrten, also wir haben ja schon gehört, du mit dem T2, mit der Family in Urlaub, mit dem T1 zu Treffen gefahren. Du bist 2022 dann auch mit dem T1 zur Volkswald Show. Finde ich auch immer ganz cool, wenn Menschen im März findet die Volkswald Show in England statt, früher in Isha bei London, jetzt ein bisschen weiter südlich, ist nur noch eine Tages-, also momentan nur noch ein Tagesevent. Wenn die Leute im März mit luftgekühlten Volkswagen nach England fahren, habe ich auch schon selber gemacht, ist schon eine Herausforderung. Warum bist du hingefahren? Du einfach zum Gucken.
Ja, Volkswald Show. Das war so. Da habe ich den Ole Vogt angerufen und habe zu Ole gesagt, sag mal, ich will mit dem Viktor zur Volkswagen Show fahren. Hast du Bock mitzukommen? Ja. Wann wollt ihr denn fahren? Ja, ich sag, wir müssten morgen los. Dann sagt er, alles klar, dann ich komme. Und dann hat er sich in sein Auto gesetzt, ist aus Emden losgefahren und war dann ein paar Stunden später hier.
Geil.
Ja, und dann sind wir losgefahren. Ne? Dann sind wir nach Calais und haben uns mit dem Viktor in Calais getroffen.
Viktor Riesling aus Pirmasens, ja.
Genau, Viktor Riesling. Grüße gehen auch da raus. Und haben uns da getroffen und auf dem Weg dahin, also da gibt's auch wieder so eine Story. Wir sind über Nacht gefahren, Ole und ich, und mit meinem T1. Und wer den T1 so ein bisschen kennt und mal gesehen hat, der ist alles bunt da drin. Ja? Also der Himmel ist eine alte Strickdecke, die ist ganz bunt. Und also wenn man da reinguckt, dann kriegt man erstmal so rein. Und wir sind dann halt über die Grenze gefahren, beziehungsweise belgische-französische Grenze. Und haben eigentlich erwartet, dass wir da einfach über die Straße fahren, aber die Straße war gesperrt, also die Autobahn war gesperrt. Mhm. Das ging dann auf einen Parkplatz. Mhm. So, dieser Parkplatz war hell erleuchtet, alles an Lichter aufgebaut, die da hatten. Und irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Polizisten. Kein Mensch weit und breit. Der Ole und ich, wir gucken uns an und sagen, Junge, jetzt sind wir fällig. Jetzt, also mit so einem tiefer gelegten Bus, also, 07er Nummer.
Ja.
Und dann sind wir auf den Parkplatz gefahren und gedacht, oh mein Gott, jetzt, die nehmen uns komplett auseinander. Und dann haben die uns so rangewunken, alle, die haben auch Maschinengewehre an der Seite gehabt und alles. Also ganz, ganz...
Ganz kurz, welches Jahr war das?
2022.
2022.
Das war so Ausklang Corona-Zeit.
Richtig, ganz genau. Und wie gesagt, wir kommen auf den Parkplatz raufgefahren. Die stehen da mit ihren riesen Taschenlampen, alles hell erleuchtet, mit Gewehren da an der Seite. Und dann haben die so rangewunken. Und der musste sich da so ein bisschen runterbücken. Und dann guckte der so in die Karre rein bei mir, guckt uns an, guckt den Himmel an und sagt... Scooby-Doo? Und Ole und ich, wir gucken uns nur an und sagen, yes, Scooby-Doo. Und so nach dem Motto, Gott sei Dank, der will uns doch nicht auseinandernehmen. Und dann, hat der gesagt, nee, also hat uns weiter durchgewunken, hat gesagt, gute Fahrt, irgendwie, ich weiß nicht, ob der Französisch oder auf Englisch gesagt hat. Ja, und dann sind wir da wirklich erleichtert von diesem Parkplatz runtergefahren, wo wirklich kein Mensch war, nur wir und die Polizei und alles erleuchtet. Also dann war auch wieder ein Schockmoment, der aber gut geendet ist. Ja, und dann sind wir auf die Fähre nach am nächsten Tag mit dem Viktor auf die Fähre, haben uns da getroffen, Calais. Sind in Dover angekommen und dann Linksverkehr, klar. Ne? Also irgendwie war ich.
Erste Mal England,
Linksverkehr mit dem T1.
Albtraum.
Es ging eigentlich. Also auf der Autobahn war das relativ easy. Aber,
der erste Kreisverkehr kommt.
Richtig, genau. Also Kreisverkehr in England, das ist ja auch nicht so, als wenn da einer ist, wie, weiß ich nicht, in Belgien, Deutschland, keine Ahnung, das ist nicht ein Kreisverkehr, sondern da sind ja dann zwei oder drei hintereinander.
Ja.
Und du willst in den ersten Kreisverkehr rein, links, und von rechts kommt, also jeder, der irgendwie das erste Mal in England durch so einen Kreisverkehr oder durch die Kreisverkehre durchgefahren sind und irgendwie ein Ziel hatte in London, oder war das Isha, ne?
Ja.
Ist die Volks-,
genau, Isha, ja.
Der weiß, wovon ich spreche. War auf jeden Fall eine spannende Fahrt, ist immer alles gut gegangen. Dann haben wir uns da getroffen, da war auch noch der Roman dabei. Und Kai haben wir uns auch da getroffen. Mhm. Kai war auch da mit Miriam und der ist mit dem Jürgens da hingefahren, ist aber mit einer anderen Fähre gefahren. Ja. War mit dem Jürgens da und den Käfer hinten auf dem Anhänger. und ist dann mit seinem Ovadi.
Ach, den Grünen hat er auf die Show.
Genau. Genau. Richtig, genau. Und der hat, Kai hatte den dann da ausgestellt, ja, und haben wir ein schönes Wochenende gehabt. Und dann wieder zurück, auch nächste Story. Dann sind wir dann zurückgefahren und Viktor ist vorgefahren, war noch in England, ja. Genau, bei, weiß ich jetzt nicht mehr den Namen, ist auch egal, auf jeden Fall ist Viktor rausgefahren auf den linken Seitenstreifen und musste mal, ne, austreten. Mhm. Und wir sind hinterher rausgefahren und dann sind wir wieder losgefahren und dann irgendwann hat der Viktor angerufen und sagt, der Lars, irgendwie stimmt was mit deinem Hinterreifen nicht, irgendwie, da ist wenig Luft drin. Ich sage, oh, scheiße, naja, so ein Mist. Und dann bin ich links rangefahren, Plan.
Oh.
Mitten in England. Ja, und dann fing dann die Story an, wie wir dann versucht haben, den erstmal aufzubocken. Ist ja tiefer gelegt, hat aber funktioniert. Hier gibt's auch noch Bilder, wie wir dann auf der Autobahn in England stehen mit so einem, mit so einer Warnweste hinten an dem an der Motorklappe, an der Heckklappe. Und ja, haben wir dann versucht, da zu flicken. Ich hatte gar nicht so viel bei. Ich hatte so ein Reifendichtmittel bei. Ja. Aber dieser Riss in dem Reifen war so irgendwie 2,5-3 Zentimeter lang. Und ja, dann haben wir den natürlich aufgebockt und dann haben wir da das Zeug rein und dann musst du dann das Ding drehen, den Reifen drehen, damit das sich verteilt und so weiter und so fort. Und dann haben wir das irgendwie tatsächlich wieder aufgepumpt gekriegt. Und dann sind wir losgefahren und jedes Mal hat der Viktor dann wieder angerufen, Lars, du hast wieder wenig Luft drin, du musst wieder rausfahren. Und was uns gerettet hat, war dann die Makita-Luftpumpe. Also ich hatte so eine Makita-Pumpe bei mit einem Zusatzakku. Das Ding hat uns sowas von gerettet. Also wir sind dann wir haben dann kurz entschieden, wir fahren nicht mit der Fähre, sondern wir fahren durch den Tunnel, durch den Eurotunnel und sind dann Richtung Eurotunnel, hatten aber natürlich noch nichts gebucht und mussten dann noch buchen und standen dann da und auf dem Weg dahin ist immer wieder die Luft raus und da habe ich gesagt, jetzt musst du noch was machen, ich muss irgendwie nach Hause kommen.
Ganz kurz, das Rad ja nicht gewechselt, ne? Ihr habt einfach immer nur aufgepumpt und also Dichtmittel rein aufgepumpt, ne?
Richtig.
Das wollte ich vielleicht ganz kurz sagen, also für alle, die nicht wissen, wenn du so ein Tier 1 tiefer legst und eure Autos sind ja wirklich sehr tief gelegt, da kannst du nicht mehr eben so Rad wechseln in der Regel. Da baust du die halbe Hinterachse auseinander, ne? Zumindest Stoßdämpfer ab und so ein Theater alles. Und das macht man eben auf der Autobahn. Das ist gar kein Spaß, ne?
Also bei dem wäre dann die Wechselung von so einem Reifen möglich gewesen. Weil ich habe es so gebaut, dass man das machen kann. Aber ich hatte gar keinen Ersatzreifen bei. Also von daher, ob du wechselst oder nicht, ist dann egal.
Ich wollte nur sagen, das ist echt ein Abenteuer. Das ist nicht mal eben so, ne? Das ist nicht...
Ja. Da hast du recht.
Oh, ich habe einen Platten, ich wechsle mir eben Rad, sondern das ist richtig blöd. Aber gut.
Ja, und dann sind wir dann vor dem Tunnel gewesen und dann, ich sag, boah, hoffentlich ist da irgendwie ein Laden drin, wo man noch so ein Reifendichtspray kriegt. Und, so, ne? Und dann bin ich da rein und habe tatsächlich so ein Reifendichtspray gefunden. Wow. Und habe dann irgendwie 3 von diesen Dosen gekauft, die irgendwie 20 Euro die Dose gekostet haben. Kann man sich vorstellen, ne? Wenn die dann sowas verkaufen, dann kostet das richtig Kohle.
Danach haben die den Frühfeierabend gemacht wahrscheinlich.
Ja, genau. Und dann habe ich dann im Zug dann irgendwann gestanden und habe immer wieder... ich habe den so gestellt, dass dann halt der Dichtmittel unten war und das Loch unten und dann alles der Dichtmittel da drauf und dann ja sind wir dann Ole und ich dann von der Fähre dann von dem Zug dann irgendwann runter und dann haben wir tatsächlich immer wieder so alle 60, 70 Kilometer mal angehalten. Nee. Ole ist immer rausgesprungen mit der Pumpe, hat wieder aufgepumpt und dann wieder ins Auto und dann auf dem Rückweg. Dann hat er noch angefangen zu schütten. Und jeder, der beim T1 die Safari-Fenster vorne kennt, der weiß, entweder man klebt die ab und dann hat man es etwas dichter oder man klebt die nicht ab und dann sitzt man im Regen. Also so gut wie.
Handtücher legen ganz viele rein, das Armaturenbrett, glaube ich.
Ja, richtig. Aber das Handtuch, das ist schon schön, wenn das durch die Scheibe kommt. Aber das Problem fängt dann an, wenn oben beim T1 das Wasser und die Luft in den Lüftungskasten drückt und das oben aus dem Lüftungskasten immer regnet. Richtig. Ne? Also wie so eine Dusche.
Ja, genau.
Oh Gott. Ja. Und das war also, war nicht ganz so angenehm. Aber gut, haben wir alles hingekriegt und immer wieder ausgestiegen, Ole immer wieder aufgepumpt und dann sind wir dann irgendwann um 23 Uhr heile zu Hause angekommen. Und das war dann die Volksweltshow. Ja, aber solche Sachen, die gehören halt dazu, immer zu den...
Aber es war toll.
Zu den Reisen. Richtig, ne? Das sind halt Sachen, die kannst du dann hinterher erzählen. Ne? Also genau, irgendwie, so, wenn du nichts machst, kannst du nichts erzählen. Genau. Das ist halt das Schöne an den ganzen Sachen. Ne? Das ist auch, ja, die ganzen Storys auch mit dem Mike. Ne? Also da auch, wir sind ja auch, wo wir jetzt letzte Mal in... in Italien waren beim Folks and Roll. Da sind wir, was war jetzt, 25? Im Juni 25 sind wir über die Alpen gefahren, ne, über den St. Bernhard Pass sind wir drüber gefahren und dann, boah, da sind wir da oben angekommen und haben dann diesen zugefrorenen See gesehen, yeah, und dann standen dann da auf 2500 Meter Höhe und ja, einfach gigantisch, ja. Also das war auch so eine ganz, ganz, ganz tolle Reise, die wir da gemacht haben.
Ja, mit Robin und Marie und so weiter
war das. Richtig, ne? Genau. Ja. Robin, Marie, Hoffi, ja. Mike und so weiter, die waren dann da. Eigentlich war die Fahrt dahin noch viel toller als das Treffen selber. Das Treffen selber ist super. Aber die Fahrt dahin, die war einfach gigantisch.
Das war Mike auch so begeistert. Ich weiß noch, wie Mike hat bei unserem Podcast, in unserem Podcast auch sehr, sehr davon geschwärmt, von der ganzen Geschichte. Ja, ja.
Ja, also waren einfach, die Eindrücke bleiben hängen. Also ich durfte das mit meinem Sohn erleben, mit dem Emil. Ich habe noch einen Sohn, also der Louis, ne, das ist mein Großer, der ist 21, aber der hat mit dem ganzen Kram gar nichts am Hut, leider. Der möchte irgendwann mal einen Oldtimer, einen E30 haben, irgendwie so ein BMW oder so.
Ist ja auch okay.
Ich helfe dir dabei. Ja, ja, klar, ich helfe dir dabei, aber ich kann so viel Ahnung habe ich da nicht, aber ist ja egal. Leider ist nur Emil dabei gewesen. Wäre auch schön gewesen, wenn Louis dabei gewesen wäre. Aber ich konnte es halt mit Emil zusammen erleben. Und das war einfach gigantisch. Also das sind Sachen, da werde ich später nochmal irgendwie meinen Enkelkindern von erzählen. Ja. Also von dem Trip. War einfach super. Ja. Und auf dem Rückweg auch da. Boah, da sind wir. Immer wenn du von Basel aus Richtung Heimat fährst, ist immer Regen, übelstes Gewitter. Und wir haben auch auf dem Rückweg, ich weiß gar nicht, ob Mike das erzählt hat, aber der Rückweg, ja, hat er erzählt.
Wie das Wasser reingekommen ist.
Alter, meine Güte. Also 4 Stunden, unfassbarer Dauerregen. 4 Stunden. Das, nicht eine halbe Stunde, nicht eine Dreiviertelstunde, 4 Stunden. Wir waren, also hinten in meinem T1 waren ungefähr 2,5 Zentimeter hoch das Wasser, weil das da reingelaufen ist. Und also wenn das die Hinfahrt gewesen wäre, wäre das Treffen komplett ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne, weil ich hätte da nie mehr Traum gekriegt. Es war, naja. Ja.
Ich will aber nochmal aufs Jahr 2022 kommen. Da warst du nämlich nicht nur auf der Volkswirt Show, sondern du hast dir dann tatsächlich doch nochmal einen Karmann Ghia gekauft.
Ach ja, richtig.
Ach, ja. Den hast du schon da wieder ganz vergessen, aber. Genau.
Ja, genau, wir waren ein Mike schuld, ne? Also auch wieder, ne? Mike und ich hier haben ja immer, wir ärgern uns immer so ein bisschen gegenseitig. Ich habe immer gesagt, Junge, was willst du mit dem Karma, ne? Der hatte ja damals das Lowlight und da hat er gesagt, was soll ich mit dem Bus? Ich brauche keinen Bus. Ich kann alles mit dem Lowlight machen. Ich kann ein Dachzelt drauf, kann ich auch noch im Pen und so weiter. Dann habe ich, er hat immer gesagt, ja, du brauchst einen Karma. Ich sage, ich brauche keinen Karma, was soll ich damit, ne? Und irgendwann hat er mir so eine Anzeige geschickt, und siehe da, da steht ein schöner 68er Karmann. Das ist schön, aber ne, mit ein bisschen Vorstellungskraft konnte man sich den schön machen. In Duisburg. Und
zack.
Für relativ wenig Geld bin ich dann nach Duisburg gefahren, beziehungsweise in einen anderen Stadtteil in Neudorf und habe mir den angeguckt und habe den auch direkt mitgenommen. Da hat meine Mutter und mein Vater haben mir damals auch noch die Kohle mal eben schnell vorgestreckt. Und hab dann den Karmann nach Hause geholt und meine Frau sagte, ach ja, der ist ganz nett. Und mein Sohn, der war damals, also der Emil hat gesagt, aber Vater, was ist mit dir? Ne? Also, das ist doch nicht schön. Ich sag, warte doch erstmal ab, bis der fertig ist, weil der war damals in so einem Türkis, in einem grün-Türkiston, also wirklich ganz schreckliche Farbe. Und warte ab. Und dann habe ich dann irgendwie auch nach und nach den natürlich auch tiefer gelegt und habe da auch einen Motor für gebaut und habe dann den ganzen alten Lack, der da drauf war, habe den runtergeschliffen, habe versucht, das, was zu retten war, von dem alten Lack freizulegen.
Also von dem originalen Lack.
Von dem originalen Lack. Da war aber nicht mehr ganz so viel von über. Ich sag mal so, weiß nicht, 25-30% war vielleicht noch da von dem Originallack. Das konnte ich dann noch freilegen und den Rest habe ich dann beipatiniert, so in meinen eigenen Möglichkeiten. Regatta Blau. Und dann irgendwann kam auch Don Füchse da drauf, die habe ich auch selber detailliert und so.
Das finde ich auch wieder so eine schöne Sache. Also was mich bei Mike auch so fasziniert hat, mit seinem Bus. Der Bus sah ja sehr bunt aus, mit vielen Patches und so und hier Grundierungen und da. Und er hat das ja alles, ich sage jetzt mal einfarbig, er ist ja nicht lackiert, also nicht professionell lackiert, einfarbig gemacht. Und ich finde das auch mit deinem Karmann so schön, dass du hast das Auto gekauft, du hast es tiefer gelegt. Da waren zuerst Vierloch Sprint Stars drauf. Die Füchse kamen ja erst später dazu. Ich finde das so, auch das wieder so interessant und wichtig, dass man den Menschen zeigt, es muss nicht alles von heute auf morgen passieren.
Richtig.
Das kann auch mal ein paar Jahre dauern oder ein paar Monate. Man muss nicht immer alles auf einmal haben. Und das ist, glaube ich, heute in unserer Gesellschaft doch eher so, es muss immer jetzt und sofort sein. Und das finde ich ein gutes Beispiel ist dein Karmann eben, dass es das nicht sein muss und dass man auch so damit Spaß haben kann. Und erstmal eine günstigere Lösung, nämlich Vierlochfelgen nimmt und noch nicht umrüstet auf Porsche Lochkreis und Füchse gleich drauf macht.
Richtig, ganz genau. Also wenn man so eine Vorstellung hat von so einem Auto, wie das irgendwann mal aussehen kann, dann heißt das ja nicht, dass man das direkt so bauen muss.
Genau.
Also man hat gerade, was auch dieses luftgekühlte Thema angeht, so viele Möglichkeiten zu dem endgültigen Aussehen von dem Fahrzeug zu kommen. Also diese Sprintstars, die ich da hatte, die haben, weiß ich nicht, 120 Euro gekostet. Ja, ich habe die einfach silber lackiert und fertig. Das war einfach nicht viel Geld. Und es war aber anders als die Originalfelgen. So. Also man kann mit sehr viel Kleinigkeiten, mit sehr viel kleinen Mitteln, mit wenig Mitteln schon so ein Auto gut, schön und auch tief fahren.
Ja.
Genau. Das ist richtig, ja. Und dann hat irgendwann mein Sohn da doch die Liebe für entdeckt zu dem Karmann. Und dann habe ich da auch mit dem Emil zusammen einen Motor für gebaut. Mhm. Genau, so ein 1776 war das. Und habe dann am Ende bei Rüddel Racing, ich weiß nicht.
In Duisburg, ja klar.
Ja, in Duisburg, Rüddel Racing, Rüddel Motorsport. Ja. Habe dann beim Robby auf der Rolle tatsächlich 110 PS erreicht mit dem Auto. Ne? Und das war schon nicht schlecht. Ja. Das war einiges. Da war ich auch echt stolz. Und der Emil natürlich auch. Und ja, war eine schöne Story, aber der musste dann ja irgendwann gehen, weil ich den SP2 gefunden habe und der Karmann war dann irgendwann an der Reihe zu gehen für den SP2. Ja. Ja, ganz genau, richtig.
Damit schließt sich der Kreis.
Ne? Genau. Da sind wir wieder beim SP2, so wie wir anfangen. Witzig.
Ja. Ja, der hat auch ein bisschen wehgetan, den Karmann abzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist schon viel Zeit auch reingeflossen.
Ja.
Aber ich habe den SP2 gehabt und auch da wieder musste die Kohle ja wieder irgendwo reinkommen und habe den Karmann dann angeboten, ich weiß jetzt nicht mehr für wie viel Geld, ich glaube für 20.000 oder so, habe den angeboten und es hat sich natürlich keiner gemeldet, weil den Motor, den bezahlt hier so erstmal keiner.
Richtig.
Ist den meisten völlig Humpe. Und dann hat aber jemand aus Frankreich mich angeschrieben, ob ich nicht einen Bus tauschen möchte, beziehungsweise einen Bus dafür haben möchte, wenn er den Karmann kriegt. Und er sagte, er hat einen schönen patinierten T1. Und ich sagte, sorry, ja, ich habe schon einen patinierten T1, kann ich jetzt nichts damit anfangen. Und dann irgendwann habe ich aber gedacht, ja, Moment mal, kannst du ja vielleicht auch weitergeben oder so. Ne? Und dann hatte der Leo, ne, der Leo Sturm, der hat gesagt, weißt du was, ich würde den nehmen. Und dann hat der Benjamin Heister aus Frankreich gesagt, ja, ich komme vorbei, bring dir den Bus und nehme den Karmann mit.
Ja, ich so, ja cool.
Und ist er tatsächlich vorbeigekommen aus Frankreich und hat den Karmann abgeholt, den Bus gebracht. Und der Bus, das ist der, den der Leo heute hat. Das ist ein 67er, 66er, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Deluxe T1. Und mit Fuchsfelgen und so weiter, auch tiefer mittlerweile. Ich hätte den damals auch für viel mehr Geld auch abgeben können, aber mir war es einfach wichtiger und wertvoller, dass der Leo den Bus bekommt, weil man ja am Ende viel mehr davon hat, wenn ein guter Freund auch so ein Auto hat und die ganze Story mitmacht, als wenn du einmal irgendwie 4.000 Euro mehr in der Tasche hast. Ja. War mir das Geld überhaupt nicht so wichtig. Mir war viel wichtiger, dass der Leo das Geld ein Auto hat und ich das Geld, um den SP2 zu bezahlen. Ja.
Du bist schon so ein Brainwasher. So, du ziehst gerne Menschen in die luftgekühlte Szene, habe ich so das Gefühl.
Ja, natürlich, weil
Brainwasher.
Ja. Ja, was heißt zieh in die luftgekühlte Szene? Ja, also es ist halt wie alles, macht es mehr Spaß, wenn es mehr Leute machen.
Ja. Yeah.
Ne, also wenn du irgendwie auf ein Treffen fährst, wo 10 Mann sind, ist das nicht so schön, wie als wenn du auf ein Treffen fährst, wo 100 Mann sind.
Ja.
Und wenn sich die 100 Mann auch noch kennen, dann ist das um noch so schöner. Ne? Also das ist auch dieses Ding, zum Beispiel, wo wir nach Italien gefahren sind mit Marie und Robin und Hoffi und Mike. Und also diese Gemeinschaft,
mhm,
und dieses gemeinschaftliche Fahren mit dem gleichen Nagel im Kopf ist einfach total super. Ne?
Ja.
Also ich kann es nur jedem empfehlen. Und man kommt relativ einfach, unkompliziert in diese Szene rein, einfach zu den Treffen hinfahren, einfach sich da hinstellen und anfangen. Man kriegt ja überall ein Bier. Also ich glaube, ich müsste auf die wenigsten Treffen mit Bier und Fleisch im Gepäck hinfahren. Also du kriegst immer über irgendwo irgendwas. Ne? Wirst immer versorgt und ja, einfach ganz viel Liebe für diese Szene.
Das ist ein echt schönes Schlusswort.
Ja.
Ich finde das, also wer nach dieser Folge sich nicht einen luftgekühlten VW kauft, weiß ich auch nicht. Also, naja, ich sehe das schon so, also ich finde es sehr, sehr interessant, jetzt von dir zu hören, Lars, als jemand, der später zu dieser Szene dazugekommen ist. Wenn du mit dieser Szene groß wirst, das war luftgekühlt, war meine erste Szene, mein erstes Auto, dann nimmst du vieles für selbstverständlich, weil du kennst halt nur diese Szene. Und ich finde das immer schön, wenn so Menschen wie du oder auch Kai oder auch Mike dann erzählen, wie sie das empfinden. Und ihr habt einen Vergleich zu anderen Szenen. Und ich finde das, ja, ich kann euch da nur recht geben.
Also wichtig ist einfach anzufangen, wie mit allem. Wenn man in irgendeiner Form Lust auf einen Karmann hat, auf einen T1, auf einen T2 und seit einem T3, ist egal. Einfach anfangen, der Rest kommt. Also dieses, ich muss die Kupplung an einem T2 wechseln, entpuppt sich meistens, wenn man ein bisschen geschickt mit seinen Fingern ist, eigentlich als ganz, ganz kleines Problem, als wenn man jetzt davor steht und sich nicht traut anzufangen. Diese Probleme lösen sich oftmals im Machen selber. Und das ist auch das, was ich hier mit Mike zusammen in der Werkstatt hier jedes Mal erlebt habe. Ne? Also wir fangen eine Sache an, obwohl wir nicht hundertprozentig wissen, erstens, wie es ausgeht und zweitens, wie es funktioniert. Also wir haben so oft hier bei seinem Lowlight zum Beispiel die Achse ausgebaut. Ich glaube 4-mal oder so. Und am Ende haben wir demjenigen, der die Achse gebaut hat, noch Tipps gegeben, wie man es besser machen kann. Auch dann mit Telefonaten. Also Emi, Emanuel Jeckel, habe ich dann angerufen und habe dann mit dem telefoniert. Und Mike hatte auch noch mit dem telefoniert. Und dann kommen halt ganz, ganz viele Informationen zusammen und die werden gebündelt und dann wird eine Problemlösung gesucht und dann wird es halt weitergegeben und derjenige, der die Achse gebaut hat, der hat dann einen Verbesserungsvorschlag und ja, seitdem wird das anders gebaut. So, ne? Und ja, einfach anfangen, ganz wichtig. Keine Angst vor irgendwelchen technischen Sachen oder so und man kriegt auch überall Hilfe. Jeder ist bereit, in irgendeiner Form zu helfen, mit anzupacken oder zumindest per Telefonsupport in irgendeiner Form zu unterstützen.
Ne? Ja. Kommt auf die Treffen, ne?
Genau.
Ja, genau.
Fahrt hin.
Auf jeden Fall.
Habt keine Angst. Man lernt ganz schön Leute kennen und
richtig.
Genau, keine Angst.
Einfach loslaufen. Mit einem Bier in der Hand am besten abends. Einfach den Leuten sich dazustellen und sagen, hey, ich bin der so und so. Ich habe das und das Auto. Übrigens, ich habe eine Frage, Daten dazu. Und man kriegt immer irgendwo eine Antwort.
Ja.
Immer.
Na klar. Alles mit den Leuten. Ihr Lieben, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten hier heute. Und ja, mehr Unterhaltung findet ihr eben halt auf Vintage Wolfsburg. Also folgt uns, hört euch unsere anderen Folgen an, guckt euch unsere Fotos an, sendet uns eure Feedbacks bitte. Kritik immer gern willkommen. Lob aber auch. Wir freuen uns sehr und guckt auch gerne auf Facebook und guckt auf Instagram die Fotos der einzelnen Folgen auch nochmal an. Ja, wie gesagt, hört euch die alten Folgen nochmal an. Wir sind ja auch über 25 Folgen mittlerweile. Ja, es macht einfach Spaß.
Lars, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, hat mir echt Spaß gemacht.
Uns auch.
Ich hoffe, ist interessant.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr, wie gesagt, gucken wollt, Splitbus Farm bei Instagram, könnt ihr auf jeden Fall einen Haufen tolle Fotos noch sehen.
Oh ja, natürlich, klar. Ja.
Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin passt auf euch auf und bleibt gesund.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Tschö. Bis dann. Ciao.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.